リオピクス。The German Linux Radio. The German Linux Radio. So, dann hallihallo, herzlich willkommen zu Radio Tux Talk, Ausgabe 124. Frisch von der CeBIT zurück sozusagen. Wir haben ja letzte Woche nochmal pausiert, aber wir haben euch da ja mit der 123, denke ich, ein nettes Gespräch veröffentlicht, wo ja auch ein nettes Feedback zurückkam und was gut ankam zumindest. Da haben wir ein bisschen drüber diskutiert, wie das eigentlich so ist mit den Mobile Devices und wo es da so hingeht. Da hatten wir Sascha Pallenberg auf der CeBIT zu Gast und das haben wir quasi als Radio Tux Talk 123 veröffentlicht, deswegen heute Ausgabe 124 mit Frank.
Guten Tag.
Patrick.
Hallo.
Und Felix.
Hi.
Genau, wir machen heute eine lockere Viererrunde hier und ja, hoffen wir mal, dass wir das hier auch überstehen. Wir haben ein paar Themen, nicht zu viele, aber gucken wir mal, dass wir hier irgendwie gut durchkommen. Ja. CeBIT, sollen wir vielleicht kurz doch damit schon mal nochmal anfangen, weil das ja noch so ein bisschen ja, in der Luft liegt oder lag. Wir waren auf der CeBIT und haben viele Vorträge gestreamt und auch ein paar Interviews gemacht. Das sind noch nicht ganz, sind noch nicht alle online, da fehlen noch einige und die kommen nach und nach.
Also ich war ja tatsächlich nicht auf der CeBIT. Wie war es denn? Ganz kurzer Überblick nur für mich.
Also gut, wir waren jetzt natürlich ziemlich am Stand gefangen.
Also eigentlich hat sich's gelohnt. Das ist die wichtigere Frage eigentlich.
Das ist eine schwierige Frage. Also ich von den Interviews her.
Ja, du machst ja eh immer coole Sachen, aber ich meine von den Ständen her und was so gezeigt wurde.
Also jetzt mal aus meiner Perspektive. Also für die Interviews, die wir so geführt haben und von dem Material, was ich so mitgebracht habe oder was wir so mitgebracht haben, hat sich das schon gelohnt. Aber ich glaube, für die meisten Besucher irgendwie nicht so. Also,
woran lag's?
Es waren halt extrem viele Leute da, aber es gab halt irgendwie nichts Neues.
Oh. Okay.
Aber, also gut, es war halt irgendwie, es war halt irgendwie so eine komische Stimmung. Also man ist halt irgendwie rumgelaufen und hat verzweifelt was Neues gesucht, aber irgendwie gab's nichts. Und dann hat die CeBIT auch nicht so das richtige Konzept, glaube ich. Also das ist so.
Was ist denn das Konzept von der CeBIT?
Ja, ich habe keine Ahnung. Irgendwie Business.
Business,
Ja, es ist keine Consumer-Messe.
Nicht mehr?
Also wie viel Prozent der Leute würdest du jetzt sagen, waren jetzt wegen den Mousepads und den Kulis da? Und wie viel Prozent waren wirklich Fachbesucher?
Ich glaube schon, also zumindest am Mittwoch und Donnerstag waren eigentlich nur Fachbesucher da. Dann Freitag, Samstag kommen dann so eher die Kuli und große Tüte und alles einstecken, Leute.
Gab es viel zum Einstecken? Weil ich habe gehört, im letzten Jahr war es echt mau. Also
im letzten Jahr war es mau, dieses Jahr war es auch mau.
Oh, das ist ja echt traurig.
Ich finde es super. Ich finde es total albern. Diese Leute, die da durchlaufen, jedem Stand fragen, gibt es hier was umsonst? Nö, nächster Stand, gibt es hier was umsonst? Hallo?
Gibt es sowas?
Ja, solche Leute gibt es.
Alles voll davon.
Du, jeder sein Hobby.
Und ich verstehe es. Ich verstehe es aber auch nicht. Also ich meine, wenn ich auf so eine Messe gehe, da habe ich doch andere Sachen zu tun. Also das ist doch kompletter Tag verschwendet. Du läufst da durch, krabbst irgendwelche komischen Dinge ab, die eh nach 3 Tagen wieder auseinanderfallen und schmeißt sie dann zu Hause weg. Also, ja.
Was mich mal interessieren würde, deiner Meinung nach, lohnt sich CeBIT überhaupt noch?
Das kommt drauf an, aus welcher Sicht du es siehst. Also ich glaube jetzt, wenn du tatsächlich Consumer bist, lohnt sie sich nicht. Also dahin zu gehen.
Hat sie sich mal gelohnt?
Ja, auch aus Consumer-Sicht hat die sich definitiv gelohnt. Du hast den neuesten heißen Scheiß damit gekriegt. Die Unternehmen haben direkt auf der CeBIT halt ihre neuen Produkte oder neuen Services oder sowas vorgestellt. Das war halt das Highlight früher im Jahr. CeBIT, oh, alle bringen irgendwas Neues raus und du gehst gucken und so. Das ist jetzt gar nicht mehr so. Irgendwie jeder macht das übers Jahr verteilt, wie er gerade lustig ist oder, keine Ahnung, macht dann halt irgendwie so ein Event, wo sie es dann halt vorstellen oder so. Aber das wird nicht mehr zu CeBIT gemacht.
Man kann sich halt inzwischen online auch ganz gut informieren, was es Neues gibt. Ja. Ich meine, irgendwie so in den 90ern war das halt noch so, naja, da bist du halt dahin, um zu gucken, was es für neue Produkte gibt. die neuen Produkte. Ich meine, die hast du jetzt auf dem News-Ticker jetzt eigentlich jeden Tag.
Ich finde auch den Zeitpunkt für die CeBIT ein bisschen unglücklich gewählt. Ich meine, im Januar ist ja immer diese Messe, ich weiß nicht, wie hieß
sie? CES.
Ja, genau.
Aber das ist eine Consumer-Messe. Consumer Electronics, irgendwas, was ist das?
Irgendwas mit Show. Ja gut, aber du hast da halt auf jeden Fall schon mal eine Messe, wo relativ neuer oder bekannter Scheiß gezeigt wird. Und zwei Monate später hast du dann da in Hannover das Ding.
Und dann hast du
irgendwas in Taipei. Wo nicht so viel dazwischen passiert ist.
Dann hast du in Taipei nochmal irgendwas. Ja, aber trotzdem ist die CeBIT halt immer noch wesentlich größer als CES.
Wie ist denn das mit dem Open Source? Wir machen ja hier Radio Tux und da gab es ja früher immer so diesen Open Source Park. Wie hat sich denn das jetzt entwickelt aus deiner Sicht?
Also das ist ja in Halle 2 gewandert. Früher war es ja immer so in Halle 5, 6 da in dem Dreh. Mhm. Und ich meine, Halle 2 ist jetzt halt die größte, nachdem sie ja Halle 1 demontieren. Und ich meine, da ist Open Source halt nur ein kleiner Teil. Die Halle ist riesig und da vermisse ich halt schon in dieser Halle ein Konzept irgendwie. Da war irgendwie Dell, IBM, Datev, Fujitsu, sowas alles. Und dann waren da halt in einer Ecke die ganzen Open-Source-Firmen und auch Open-Source-Projekte. Aber es hat jetzt irgendwie, du hast nicht von außen irgendwie an der Halle gesehen, hier ist Open-Source drin. Und du hast halt, also es war halt so ein bisschen Business-Mix-Max-Zeug.
Und haben sich die Leute für die Open-Source-Dinge interessiert oder war man da so unter sich? Also.
Ja gut, du hast natürlich, du siehst, ja, weißt ja, auf so einer Veranstaltung siehst du dann auch immer wieder dieselben.
Ja.
Aber gut, da kam auch, ja.
Junges, aber gibt es jetzt wirklich so einen Geschäftsmann, der da jetzt ankommt und sagt, Mensch, ich könnte ja mal Open Source PIM-Lösung oder gebrauchen, da informiere ich mich mal. Gibt es sowas?
Ich würde schon sagen, ja. Also wenn du jetzt sagst, du suchst eine ERP-Lösung oder du suchst eine Groupware, dann guckst du dir halt alle an, unter anderem auch die Open Source. Hm. Aber dann gehst du halt nicht definitiv hin und sagst, du guckst dir jetzt nur die Open Source-Lösung an oder so, sondern du guckst dir alle Lösungen an und suchst dir aus denen die beste aus. Und dann gehst du natürlich auch zu den Firmen, die da in Halle 2 waren und halt Open Source-Firmen sind.
Mal was anderes. Wie sieht das denn aus? Was war denn der Höhepunkt auf der CeBIT? Also nicht für dich, sondern was du denkst, was für die Besucher der Höhepunkt gewesen ist. Oder gab es da tatsächlich keinen?
Ich kenne das Passwort.
Cloud.
Genau.
Wer hat wem das geklaut? Nein, ich glaube, das war der Moment, in dem Frau Merkel gerade über die CeBIT gelaufen ist, angerufen wurde und plötzlich wir einen Minister weniger hatten. Ich glaube, das war das Highlight.
Okay. Das ist natürlich traurig, wenn das Highlight nichts mit IT zu tun hat. Wobei das ja auch wieder eigentlich ein bisschen was mit Wikis zu tun
hat. Aber ich habe gehört, Frau Merkel war am IBM-Stand und ihr wurde dann ein Prozessor gezeigt, der neue Power-Such-mich-mal-Prozessor. Ah, und sie hat gefragt, ist der von Intel? Ist das der neue von Intel?
Der neue
von
Intel.
<No. Ja. lacht> Nein, das ist unserer.
Oh. Kann man den essen?
Schön.
Okay, also, total fantastisch. Also super ereignislos eigentlich, wenn man sich das so überlegt.
Also Cloud Computing war halt irgendwie zwar...
Ach, war es Cloud Computing?
Ja, es war halt irgendwie das Hype-Thema, aber irgendwie halt auch doch nicht. Also es wurde halt überall geschrieben und irgendwie hast du auf jedem Stand auch irgendwie Cloud gesehen, aber hey, das ist nichts Neues, das ist das, was die schon immer gemacht haben. Die hosten es halt irgendwo für dich und schreiben da jetzt Cloud drauf.
Oh. Sorry, Hoster sind also jetzt alles Cloud
Backup, Cloud, such mich mal, also das ist echt.
Ja, alle Hoster sind jetzt irgendwie Cloud-Anbieter geworden. Ja,
plötzlich, genau. Und egal, was dein Business ist, egal, ob du eine Groupware verkaufst, ob du ein ERP-System verkaufst, ob du eine Backup-Lösung verkaufst, ob du, keine Ahnung, Dienstleistung XY hier einfügen, ja, du hattest Cloud drauf.
Ja, sobald es im Internet ist, ja schon
Cloud. Selbst wenn du nur Hardware-Anbieter warst, warst du voll Cloud, weil du bietest ja Hardware für die Cloud.
Der also, Computer also.
Genau. Und da denkt man sich halt,
war eigentlich Amazon dabei?
Also letztes Jahr waren sie da, weil sie da waren sie auch in unserer Halle, also in Halle 2. Ich vermute, sie waren dieses Jahr auch wieder da, ich habe sie aber nicht gesehen, also kann ich dir die Frage nicht definitiv beantworten. Also letztes Jahr waren sie da. Eindeutiges
vielleicht.
Ja, eindeutiges vielleicht. Letztes Jahr waren sie da, da habe ich sie gesehen.
Weil die machen ja tatsächlich Cloud.
Ja, also Amazon Web Services.
Je nach Definition halt, ne?
Ja, also wenn du Cloud als Computer begreifst, dann ja. Und wenn du es als Disk begreifst, was ich schon mal in der Sendung vorher angesprochen habe, dann auch.
Naja, da gibt es natürlich jetzt Unmengen verschiedene Definitionen und auch ja, innerhalb ist es der ja, Definition verschiedene ist ja Arten von Cloud.
Alles andere wäre ja total
deswegen
langweilig.
Deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig, was das alles bedeutet. Ne?
Ja, ja, klar. Aber deswegen ist es ja ein Buzzword, deswegen kann man es ja für alles und für nichts benutzen.
Mhm.
So, okay, Cebit, ich habe gehört, bei BMW gab es so ein tolles Auto, was super intelligent war und irgendwie bei Schlaganfall zur Seite gefahren ist. Oder war das irgendwas anderes?
Habe ich nicht gesehen, keine Ahnung. Aber ich meine, ich habe eh Angst vor unseren zukünftigen Autos.
Ich nicht, ich finde es voll gut, weil ich hasse Autos.
Ja, wenn Windows da drin läuft.
Und sie eine Luftschnittstelle haben, das reicht schon aus. Ja. Ich glaube, da ist Wardriving ist dann schon nochmal ein anderer Begriff.
Voll gut, richtig, richtig gut.
So. Doch. Alle Autos bitte rechts ranfahren, weil alle eure Leute haben gerade einen Schlaganfall. Ja. Dann kannst du in der Mitte schön durchdonnern.
Ja, die GPS-Jammer sind ja auch echt billig geworden, ist mir aufgefallen. Nein, ohne Scheiß jetzt. Ich habe mir jetzt auch mal einen Freund gekauft. Aber der ist leider noch nicht angekommen, aber mein Freund wird mir dann erzählen, wie das so funktioniert und ob man damit was anfangen kann.
Okay.
Nicht?
Ja, das ist GSM ist auf jeden Fall ein nettes Spiel zurzeit.
Ja, GSM, ja, aber auch GPS.
GPS.
GPS. Ja. Genau, ich werde ihn auf jeden Fall fragen.
Ja. Besucherzahlen auf der CeBIT waren gut, also alle waren happy, das war im Vorhinein schon irgendwie klar, dass irgendwie mehr Aussteller, mehr Besucher, alles toll, aber irgendwie war es doch lame, fand ich.
Und im Open-Source-Bereich, wie ist denn da so die Anzahl der Stände zum Beispiel, weil im Linux-Tag ist ja immer so ein bisschen in den letzten Jahren, ja, stagniert so ein bisschen und auch geht ein bisschen nach unten.
Also der Open-Source-Park war auch nicht gerade groß, da waren nicht sehr viele Firmen. Ja gut, CeBIT ist halt auch nicht das billigste Pflaster. Und es waren halt ein paar Projekte drauf, aber zum Beispiel KDE und GNOME, die ja so sonst immer da waren, waren nicht da. Dafür waren LibreOffice und OpenOffice da.
Oh. Finde ich voll gut.
Nebeneinander, habe ich gehört.
Ja, fast nebeneinander, ja. Also.
Wo waren wir los?
Haben sie so verrottete Tomaten
geworfen oder was? Also ich bin einmal rumgelaufen und habe gedacht, boah, an einem Stand, da ist echt die Hölle los.
Ja.
Dann nannte sich LibreOffice, die da waren. Und irgendwie, da konnte man nicht ran, irgendwie die Leute was fragen, weil da war so eine große Menschenmenge ringsrum. Und wenn man dann einmal rumgelaufen ist um den Block, war dann da oben Office und
Da war nicht so arg viel los.
Da war, um zu sagen, nichts los. Da war,
die hatten wahrscheinlich kein cooles Zeug.
Da standen irgendwie drei Leute am Stand und die Leute habe ich auch noch nie gesehen. Also, ich meine, die am LibreOffice stand, die kennt man alle. Am OpenOffice stand, keine Ahnung, ob
du
das...
Du kennst die, weil die letztes Jahr noch bei OpenOffice
waren. Zum Beispiel. Oder auch auf anderen Veranstaltungen immer bei OpenOffice waren. Hm. Aber die jetzt bei OpenOffice sind, die kenne ich halt nicht.
Aber ist schon so, oder? Die Community ist so quasi komplett rübergewechselt.
Ja.
Also sprich die Leute, die halt nicht bei Oracle arbeiten.
Ja, genau. Deswegen vermute ich auch, die da rumstanden, waren garantiert Employees.
Employees.
Genau, so schön sagt Neudeutsch. Oh, wir dürfen ja nicht. Employees heißt Mitarbeiter. Ne? Wir wollten ja, sollen ja nicht mehr so viele englische Begriffe und so hier sagen.
Bloß die lustig sind, müssen wir übersetzen.
Die lustig sind.
Ja.
Wie war das? Ich hab's schon wieder vergessen. Geschleppangelfischt.
Geschleppangelfischt.
Als ich neulich auf der Forstim war, sah es irgendwie ähnlich aus. Da waren die wirklich direkt nebeneinander, OpenOffice.org und LibreOffice. Und ja, OpenOffice war irgendwie bemannt von zwei Personen, die irgendwie, ich habe so irgendwie den Eindruck gehabt, das hat irgendwie persönliche Gründe, dass sie nie in das andere Projekt rüber gewechselt sind. Ansonsten war da tot, ne? Und alle anderen waren bei LibreOffice.
Ja, müssen wir mal gucken, wie sich das in Zukunft entwickelt.
Ja, also ist ganz interessant, ne, das mal zu sehen, wie das so ist, ob eine Firma, also Oracle sagt ja, die möchten ja OpenOffice, möchten sie auch weiterentwickeln und beibehalten. Das finde ich ganz interessant, so mal als Experiment zu sehen, ob die das wirklich rein sozusagen mit finanziellen Mitteln am Leben erhalten können, ohne Community, oder ob dann im Endeffekt die Community-Lösung dann sich durchsetzt. Ganz interessantes Experiment.
Wie sieht es denn gerade aus? Wie weit sind denn jetzt auseinander gerade zum aktuellen Zeitpunkt?
Ja gut, sie haben beide ja, eine 3.3 so raus und in LibreOffice sind halt ein paar mehr Patches drin.
Das wird sich halt auseinanderentwickeln, die Softwarebasis. Aber die Frage ist halt wirklich, wer hat mehr Entwickler, wer hat mehr User, wer hat mehr Leute, die auf Messen gehen für wenig Geld.
Also ich finde ja, das Wichtigste ist, wer hat den meisten coolen Scheiß einfach in ihrem Programm drin.
Das hat damit zu tun, wie viele Entwickler man hat.
Das ist vielleicht auch für dich aus Techie-Sicht jetzt wichtig, aber nicht für die richtigen Anwender.
Ja, okay, es ist auch praktisch, wenn es funktioniert, das stimmt.
Gut, also machen wir ein Langzeitexperiment, was sich da weiterentwickelt. Also ich glaube, Oracle konzentriert sich da auf ihr Cloud Office. Auf die, ja, die klauen einfach auf Microsoft Office.
Office.
Und die Open-Source-Variante wird da so ein bisschen hin und her dümpeln. Aber ja, reine Spekulation werden wir ja dann sehen. So.
Wenn wir denn ja mehr kennen.
Genau. Habt ihr noch was zu dem Thema? Sonst würde ich jetzt einfach mal bei den News, Kernel 2.6.38 ist raus.
Jo.
Frank.
Oh, ich als
Kernel-Hacker hier.
Nee, ich bin ja eher so der Desktop-Mensch. Aber da gibt es jetzt ja auch die Verbindung, weil die Desktops fühlen sich ja, also wir müssen vielleicht erstmal die Versionsnummer sagen, wir sind ja bei 2.6.38.
Da könnte man auch gleich...
Ob es eigentlich jemals eine 2.8 geben wird?
Ob es überhaupt mal irgendwas oder anderes...
Oder 3.0?
Ich glaub, wir sitzen hier in 15 Jahren noch und sind dann gerade mal bei 2.600 oder so.
Das ist ja auch egal, was dahinter steht, Hauptsache das, was drin ist.
Ja, aber so mal wenigstens mal irgendwie eine andere... Naja, gut.
Die haben den Sprung losgemacht, weil sie gemerkt haben, davor ist ganz schön doof gewesen. Dann müssen wir jetzt super neu machen und alles besser. Das ist jetzt meine These.
Na gut, die werden schon
wissen.
Ich denke mal, irgendwann wird mal eine 3.0 oder sowas rauskommen, aber...
Ja, das ist eine Frage, es klärt ein bisschen ab vom Thema, aber Frage des Entwicklungsmodells, weil früher war es ja so, dass ja der 2.5er war der Unstable und da wurde ja wirklich jahrelang dran entwickelt und irgendwann wurde gesagt, so, jetzt machen wir aus 2.5 machen wir 2.6 und damit ist es jetzt released und stable. Mhm. Und dann beginnt bei dem nächsten Unstable Branch und da geht ja Jahre. Und das hat ja hier, Linus hat es jetzt ja geändert und
Linus? Also
Linus Torvalds.
Linus. Sagst du Linus?
Linus, wie sonst?
Nicht Linus.
Wir sind hier in Deutschland, da musst du Linus sagen.
Linus. Linus? Das klingt wie der mit dem Handtuch. Nee, Taschentuch, was war das? Peanuts? Wisst ihr. War der ein Taschentuch, oder?
Heißt auch so. Egal, auf jeden Fall ist es ja ganz interessant, so aus Softwareentwicklungssicht, dass jetzt ja das geändert wurde. Also an sich ist der Prozess immer noch dasselbe, nur massiv verkürzt. Das heißt, die Entwicklungsphasen sind immer nur wenige Wochen lang. Mhm. Dann gibt es eine
60,
Stabilizing-Phase und dann wird released und dann geht es weiter. Also dieses Konzept, wir machen jetzt mal so ein riesen Softwareprojekt, wo wir über Jahre lang alles umorganisieren und dann eine riesige Testingphase machen, ist jetzt an der Stelle tot.
Ja, es macht ja auch total Sinn. Also...
Ach, da gibt es unterschiedliche Meinungen in der Industrie.
Tatsächlich ist es so, dass Langzeitprojekte eine geringere Überlebenschance haben als Projekte, die schnell und viel releasen. Mhm. Da gibt es irgendwelche Statistiken und...
sieht man ja auch immer bei großen Projekten, die unsere Regierung irgendwie anfängt oder so.
Genau sowas, da merkt man
das
einfach.
Die stürzen einfach, die laufen eh aus dem Budget und aus allem.
Genau, also du hast es entweder so, dass die komplett... es alles irgendwie überreißen oder dass sie zerfallen in mehrere kleine Projekte, die halt andere Entwicklungszyklen haben. Und da kann man relativ gut erkennen, dass es mit großen Projekten einfach so viel Overhead gibt, dass man das nicht anständig mehr organisieren kann. Also das ist meine Meinung.
Du willst damit sagen, Debian wird zukünftig ganz schnell releasen?
Ja, total. Super. Nee, die machen ja auch Security-Patches und sowas, also. Oder? Machen sie doch.
Ja, klar. Security-Patches schon, aber...
Ja, klar, aber das hat ja nichts mit dem Entwicklungsmodell zu tun. Also die machen ja wirklich eigentlich einen anderen Ansatz.
Also es ist ja auch eine Distribution.
Jahrelang NURB, Softwareprojekt, das finde ich also schon vergleichbar. Die machen letztendlich, ich sage ja überhaupt nicht, gar nicht, ich habe da auch meine persönliche Meinung, aber ganz unabhängig davon ist es ja interessant, dass es ja Projekte gibt, die den einen Ansatz wählen, die anderen den anderen.
Ja, bei denen ist aber auch ganz, ganz viel Stabilizing, weil die halt eine Distribution haben wollen, die einfach so weit funktioniert, dass man da nicht so den neuen Scheiß drin hat, sondern alles so lange getestet, bis man sich wirklich sicher sein kann, dass es alles anständig funktioniert.
Aber jetzt könnte man eigentlich sagen, hier Devil's Advocate, ja, was ist mit dem Kernel? Ich meine, der hätte es auch verdient, dass man so ein bisschen länger Stabilizing macht. Aber hier wird einfach gesagt, naja, was jetzt halt nicht gefixt wird in ein paar Wochen, fixt man halt dann aber im nächsten Zyklus. Also wir machen das jetzt einfach, es gibt eigentlich keine Version, die komplett fehlerfrei ist, sondern wir versuchen eher schnell voranzustreiten.
Ja, doch, klar. Man muss halt auch mal irgendwann releasen, man kann nicht immer sozusagen auf den nächsten Schritt warten. Es muss halt irgendwann mal irgendwas passieren.
Du meinst, man kann nicht warten, bis alle Bugs gefixt sind?
Das geht ja, also das geht bei Software eh nicht. Also genau. das funktioniert einfach schon bei Definition nicht.
Ja.
Genau.
Naja. Nee, auf jeden Fall hier jetzt frisch released, 2.6.38.
Genau. Ja.
Und da gibt es tatsächlich jetzt ein paar Dinge, die ganz interessant sind. Das ist für mich so als Desktop-Mensch jetzt auch.
Der Wunderpatch.
Genau.
Warte, da muss man
genau,
hier.
Genau, der Wunderpatch.
Geht das noch?
Ja.
Der Wunderpatch.
Macht genau. Alles besser und schneller.
Ja, der, kaum Patch drin, schon fühlt sich der Rechner an wie fünfmal so schnell.
Mindestens. Aber es liegt bloß daran, weil die SSD eingebaut
haben. Genau. Jetzt in Software implementiert.
Genau.
Ja, nee, also es gab da einfach massive Veränderungen oder Verbesserungen beim ganzen Thema Logging und Responsiveness. Das ist ja auch so eine interessante Sache. Das ist ja bei Software oder bei so systemnaher Software immer die Frage, ob man auf Performance optimiert oder auf Responsiveness. Was, wo man vielleicht denken könnte, ist doch eigentlich dasselbe, aber es ist eben nicht. Also das Gefühl, wie flüssig so ein Desktop bedient werden kann, also einfach wie schnell ich jetzt einfach ein Fenster verschieben kann oder wie schnell einfach auf einen Klick irgendeine Reaktion passiert, hat jetzt nichts direkt mit der eigentlichen Performance des Systems zu tun. Und wenn man einen Server hat, der, wo es auf Number Crunching oder bei irgendwelchen anderen Operationen geht, dann ist eigentlich die rohe Performance oder wie schnell kann ich jetzt einen riesen Blob von der Festplatte lesen, ist einfach total wichtig. Aber es gibt eben noch diesen anderen Bereich, den Desktop-Bereich, und da gibt es ganz andere Anforderungen. Da sagt man lieber, naja, mache ich mal ein paar Interrupts mal mehr dazwischen. Dafür fühlt es sich besser an. Insgesamt ist es vielleicht ein bisschen langsamer, aber merkt ja keiner.
Ja, also man muss halt immer schauen, was der Benutzer da sich merkt, welche Interrupts er merkt und welche er halt irgendwie nicht so wahrnimmt, weil er halt gerade keine Ahnung, was liest oder so.
Genau. Auf jeden Fall gab es da jetzt massive Verbesserungen. Virtual File System, VFS, das ist ja die interne Abstraktion der Filesysteme. Also Linux unterstützt ja, wie wir alle wissen, Unmengen von verschiedenen Filesystemen.
Ja, also,
da gibt's
ja ach, du komm, liest ja auch gerade deinen Kernel, ja, neu.
Ja, ich installiere gerade den Kernel neu. Das muss gut sein.
Genau.
Das ist ein Arch? Nee.
Ist doch, das ein Arch. Arch Linux.
Aber der sagt noch immer noch 2637.
Oh nee, der lügt mich ja an, das ist ja voll doof.
Ja.
Den habe ich noch nicht mehr installiert gehabt. Aber. Kann auch sein, dass ich ziehe.
Ja. Okay.
Nee, auf jeden Fall, da wurden also massive Verbesserungen vorgenommen, was sich halt interessanterweise auch für jedes Filesystem jetzt auch auswirkt. Also in der Vergangenheit gab es ja auch immer wieder Releases, wo das eine oder andere ein bisschen besser wurde, aber da geht es jetzt wirklich um grundlegende Änderungen. Und ja, es scheint eine ganz gute Sache zu sein. Die aktuellen Linux-Distributionen, also die neue SUSE und auch das neue Ubuntu, was auch demnächst rauskommt, die haben das schon drin.
Und Fedora kommt auch bei raus.
Fedora auch, genau.
Da aber das,
können wir uns drauf freuen.
Das SUSE Linux hat es schon drin? Nee. Die haben doch noch 2637.
Die haben 2637.
Oder machen wir ein Uname-A gerade.
Nee, oder? ist 2737, okay. Definitiv. Mhm.
Ja. Genau. Das bringt uns auch zum nächsten Thema.
Echt? Jetzt schon?
Segway.
Was hat sich denn noch ganz kurz bei dem Kernel geändert, außer dass wir jetzt den Wunderpatch haben?
Ja,
also. Naja, ist ein Wunder nicht genug?
Ja, zwei, also ich meine, irgendwas mit Control Groups ist halt noch
ja, genau.
Neu. Okay, also nichts sonst.
Ja, Control Groups ist, weiß ich jetzt auch erst seit der CeBIT und das fand ich echt nett. Also da kann man halt so richtig schön Einschränkungen treffen, so sagen, du Prozess kriegst jetzt diesen einen Prozessor exklusiv und darfst auch nur darauf laufen und sowas.
Und ein Stück weit ja früher auch schon.
Ja, Control Groups ist auch schon eine Weile drin. Wurde aber
jetzt verbessert, glaube ich.
Wurde jetzt irgendwie verbessert, ja.
Ist es halt ein Tool, was du da vorschneidest, oder funktioniert das irgendwie mit dem Kernel?
Nee, das ist im Kernel drin.
Das ist Teil vom Scheduling.
Ja. Oh, okay.
Und musst du nur sagen, C-Group, Set, weiß ich nicht, muss jemand, also wir haben einen Vortrag aufgezeichnet auf jeden Fall auf der CeBIT. Ich weiß nicht, ob er schon draußen ist, aber mal gucken auf Radio Tux. Und letztens habe ich auch noch irgendwo einen. Ach ja, genau, hier in dem. Wo ist denn.
Koffer.
Mist. In meinem Buch, was ich nachher noch picken will, steht auch kurz was drin. Kann ich dir mal zeigen?
Ich finde Control Groups ja eh voll die gute Idee.
Also ich.
Speziell jetzt, wenn du Rechte einschränken willst, sowas kannst du doch dann auch, oder? Oder ja, bloß beschränkt.
Das hat damit, glaube ich,
Rechten hat es nichts. Oh, also es ist nicht so wie AppArmor oder sowas, sondern es ist tatsächlich, dass du Prozesse und RAM und sowas direkt zuweisen kannst. Also wie gesagt, du kannst dann halt sagen, du, einer Prozess, du kriegst jetzt exklusiv diesen Prozessor, sodass dein, keine Ahnung, dein MySQL halt nie abschmiert, weil es definitiv einen Prozessor exklusiv hat und sich das nicht mit allen anderen teilen muss, zum Beispiel. Oder du weißt halt RAM zu, oder du kannst halt auch Prozesse komplett anhalten. Du kannst halt sagen, pass auf, ihr in dieser Gruppe seid, ihr seid jetzt gerade irgendwie blöd, ich halte euch jetzt mal komplett alle an. Dann sind die halt noch da, aber sie verbrauchen halt keine Ressourcen mehr.
Okay.
Und der hat dann halt demonstriert gehabt auf der CeBIT, weiß nicht, hat eine Forkbombe gestartet, hatte die aber in eine Control Groups gepackt. Da hat er halt eine Load irgendwie von 3000 gehabt auf seinem Rechner, aber das Ding
aber war halt noch, bloß auf einem Core.
Oder komplett so runtergeschraubt, dass das überhaupt nichts gemacht hat. Du hast es nicht gemerkt, also er hat trotzdem noch einen Film in HD gucken können, ohne dass irgendwas passiert ist.
Haben die Leute Forkbombe verstanden, oder? Er hat irgendwas ganz anderes Tolles gemacht.
Nee, er hat halt eine Forkbombe gestartet, aber nicht gezeigt, welche er gestartet hat. Also ich weiß jetzt nicht, welche er genommen hat. Ob das einfach nur so ein Bash-Forkbombe war oder was er da gemacht hat, weiß ich nicht.
Gibt es eigentlich was zu dem Rechte-System? Oder hat sich da was ergeben in Linux gerade?
Ja, das ist immer noch SE Linux und AppArmor. Oder was meinst du?
Sind die schon benutzbar
eigentlich? Ja, schon lange.
Oh.
Die sind da von Systemseite schon lange benutzbar. Die Schwäche zeigt sich eher auf Applikationsseite, dass es total schwierig ist, diesen Ruleset da
zu maintainen. Ja, nee, das meine ich ja. Benutzbar im Sinne von, ich kann es tatsächlich benutzen.
Na, es ist in den aktuellen Distributionen lange schon drin. Aber, es ist natürlich nicht ganz optimal alles konfiguriert, weil die Konfiguration unendlich komplex ist. Ne?
Das habe ich mir fast gedacht. Also, Was ich ja tatsächlich ganz anständig finde, bei Android gibt es ja sowas, wenn du was installierst, dann sagt er dir, die Applikation braucht die und die Rechte und läuft dann halt auch nur darunter. Und das finde ich ja schon mal als einen ganz netten Ansatz.
Klar, wenigstens. Aber da gibt es ja, wie viele Rechte gibt es da? So eine Handvoll?
Ja, da gibt es eine Handvoll, klar.
Und das ist natürlich
ist aber schon mal ein Ansatz wenigstens.
Klar, klar. Bei SE Linux wollte man es halt gleich richtig lösen.
Ja, ja,
und dann ist es dann halt
richtig
der. Genau, wir wollen alles, jedes Feature haben, was denkbar ist.
Ja, genau.
Und so ist es dann halt leider auch.
Okay.
Ja, und dann gibt es hier in Linux halt noch die üblichen Sachen, neue Treiber für Grafikkarten, Treiber für alles, was du dir halt so vorstellen
total
kannst, alles, was da so neu reingemacht
ist. Was halt noch geändert wurde, ist, dass jetzt Kernel-Module so geladen werden, dass du da drin keinen Programmcode mehr ändern kannst. Also der ist fix.
Oh, NX.
NX?
Ja. Genau, das war, glaube ich, ich glaube, da gab es den Patch gab schon länger, aber der konnte nicht irgendwie applied werden wegen irgendeinem anderen Bug. Und jetzt ist es endlich da. Ist ja auch ehrlich gesagt auch Zeit. Ich glaube, jedes andere Betriebssystem kann das schon lange.
Ja, ich glaube schon. Ich habe das letztens erst nachgelesen.
Was es ist?
Was es ist und was es alles und wer es alles kann.
Das ist halt so ein, vielleicht sollten wir es kurz erklären.
Ja, genau.
Das ist so ein Security-Feature, weil eines dieser klassischen Angriffsvektoren in der IT ist ja immer, ich schleuse irgendwelchen Code ein in irgendein System und provoziert da einen Buffer-Overflow. Also sprich, diesen Code, den ich einschleuse, der ist in der Regel, sind es ja Daten, also Netzwerk oder sonst irgendwelche anderen Daten. Und damit mache ich einen Buffer-Overflow und schreibe dann sozusagen, versuche dann Programmcode einzuschleusen. Das heißt, über Daten, die größer sind als erwartet, verändere ich Programmcode.
Genau, das ist so die Idee von der Harvard-Architektur auch gewesen, dass man tatsächlich den Speicher und den ausführbaren Code voneinander trennt.
Also es ist natürlich, das ist ja immer so ein bisschen getrennt, also es gibt ja durchaus die Segmentierung bei Intel-Prozessoren, aber trotzdem ist es natürlich inzwischen bei den 32-Bit-Betriebssystemen dann ja doch wieder ein Address-Space. Das heißt, man kann schon durchaus Daten in anderen Bereichen überschreiben und das wird ja auch getan, sonst gäbe es ja diese Sicherheitslücke irgendwie nicht. Aber was jetzt gemacht wurde, ist eben, wurde dieses sogenanntes NX-Flag eingeführt und damit konnte quasi bestimmte Bereiche, wo die Applikation denkt, da schreibe ich jetzt mal meine Daten rein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Webserver habe, dann schreibe ich da einfach alles rein, was da so an Post-Variablen reinkommt. dann kann man sagen, das ist jetzt nur Daten. Und es, man kann unmöglich in dem Bereich Programmcode ausführen. Also selbst wenn ich es irgendwie schaffe, dass irgendeine andere Routine da reinspringt, wird da nichts ausgeführt.
Ja, das kann man halt machen, weil das ein CPU-Feature ist. Also man kommt nicht tief genug, um tatsächlich dieses Feature auszuschalten.
Genau. Und das also das blockt dann halt diesen Angriffsvektor. Das ist keine hundertprozentigen Schutz.
Das ist halt problematisch zum Beispiel bei Scriptcode, der ja von Prinzip aus ausführbar ist.
Und letztendlich geht es eigentlich, im Prinzip richtet sich das gegen das klassische C-Problem eigentlich.
Mhm, genau.
Also dieses klassische, es gibt ja total viele Systeme nach dem Code, der nach wie vor in C, C++ programmiert ist. Und da ist ja das Speichermanagement, wie man ja inzwischen weiß, ja relativ mangelhaft. Das heißt, da irgendwelche Overflows sind da super einfach, passieren da ständig eigentlich. Und das ist eigentlich die normale Sicherheitslücke. Und das richtet sich genau gegen das.
Das
bringt überhaupt nichts gegen irgendwelche PHP oder
Java. Ja, genau. Das ist die Sicherheitslücke, so, wo man so Standard-Exploits kennt. Also man hat einen Exploit und schmeißt ihn gegen irgendeine Maschine und dann fährt die halt um. Und das ist so das, der Standard, also der tatsächlich noch am meisten benutzt wird, um irgendwie tatsächlich Kisten zu ownen, zu
übernehmen.
Ich suche was Cooles, aber mir fällt gar nichts ein. weil es halt so eine Art One-Shot ist. Also man schmeißt halt was dagegen und dann passiert das Richtige für den Angreifer.
Mhm. Und eine andere Möglichkeit, um dagegen vorzugehen, ist ja dieses Prinzip von einer zufälligen Adressvergabe. Das heißt, dass bestimmte Teile der Software-Daten als auch Module an zufälligen Adressen abgelegt werden. Hm. Weil jetzt tauchen wir hier voll tief ein. wenn man so einen Exploit hat, dann ist es ja so, dass es ja erstmal nichts bringt, irgendeinen Code irgendwo hinzuschreiben, sondern ich möchte auch, dass er ausgeführt wird und dass er letztendlich dann irgendwas Schädliches tut. Und dazu muss ich natürlich genau wissen, was an welcher Speicherstelle liegt, um dann die richtigen bösen Sachen tun zu können. Wenn jetzt aber die Software so funktioniert, dass das Layout der Applikation sozusagen zufällig ist, dann wird halt dieser Exploit, vielleicht komme ich noch rein, aber diese Maschine wird dann eigentlich relativ schnell abstürzen oder auf jeden Fall nicht das tun, was es eigentlich
sein sollte. Ja, wird schwieriger, man schreibt Exploits, man schreibt meistens Rücksprungadressen so, dass die nach einem bestimmten Pattern vorgehen und auf einer bestimmten Architektur ihre Rücksprungadresse suchen.
Genau.
Und wenn man das halt randomisiert, dann hat man halt da ein Stück mehr für die Sicherheit getan. Ja.
Also konkret ist es dann so, dass wenn jetzt irgendeine Software jetzt hat, irgendwie in der Apache eine Lücke zum Beispiel, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie böse, Postvariablen, das ist ein kleines Beispiel, jetzt mal hinschicke und dann kann ich Code einschleusen, würde es einfach bedeuten, dass es einfach nur bei jedem millionsten Mal überhaupt nur funktioniert. Mhm. Und wenn man das nicht
hätte, würde es
halt jedem Mal funktionieren.
Ja, da gibt es halt auch schon wieder andere Angriffe, die darauf abspielen, dass dein Code, den du ausführst, der ist immer im gleichen Pattern und du springst, ein kleines Stück vor die Rücksprungadresse und führst dann halt die 1-2 Instruktionen aus und springst dann halt wieder zurück und das machst du halt so lange, bis du deinen Schadcode zusammengebaut hast sozusagen.
Genau.
Das ist schon echt cool.
Ja, das ist so ein Katz-und-Maus-Spiel einfach.
Ja. Aber das ist halt, auf sowas überhaupt zu kommen, das finde ich einfach super genial. So, ja, wir bauen uns unseren eigenen Code einfach aus dem zusammen, was eigentlich der Source hergibt.
Ja.
Das ist einfach super cool.
Das ist echt interessant. Also man sieht das ja zum Beispiel auch, wie jetzt, ich glaube, das war der PlayStation-Hack jetzt, wo jetzt, also man muss ja auch wirklich so jeden Trick noch ausnutzen, wo ist ja diesen Trick, also letztendlich ist es ja hackbar, indem ich einfach nur einen USB-Stick reinstecke.
Ja, der macht einen Buffer-Overflow.
Heap-Overflow. Ja, genau, aber nicht einfach mal so, dass die jetzt irgendwie nicht genau checken würden, wie groß ist denn jetzt die Daten, die da reinkommen, sondern es ist schon durchaus ein bisschen raffinierter. Das ist nämlich beim ersten Mal lesen, es so aussieht, als ob das da aufhört und beim zweiten Mal lesen dann plötzlich weitergeht. Also das ist schon relativ intelligent.
Ja, das sieht dann halt für die PlayStation so aus, als ob du ganz schnell hintereinander verschiedene USB-Sticks an das Teil anschließt.
Ja.
Das ist schon cool, echt.
Genau.
Da kann ich jetzt nochmal anteasern, wir wollen uns demnächst auch mit in einer Binärgewitter-Sendung mit IT-Security beschäftigen, wo wir sowas alles nochmal richtig tief diskutieren wollen. Sind gerade bei der Terminfindung, also die nächste Binärgewitter-Sendung wird geplant und dreht sich dann über genau dieses Thema. Ich würde jetzt mal den Wechsel machen zu OpenSUSE 11.4 sind wir, glaube ich, ne?
Ja.
Patrick, du hast es ausgetestet. Ja, was ist jetzt letzte Woche, nee, vorletzte. Nee.
Ist letzte Woche ist es gekommen.
Letzte Woche, ja. Jedenfalls ist es da.
Genau, es ist da. Ich habe es vor circa, lass mich überlegen, 4 Stunden installiert.
Und ist es schön bunt?
Ja, definitiv.
Immer noch grün, oder?
Ja, es ist grün nach wie vor. Also da hat sich nichts verändert.
Schade.
Was ist besser geworden? Wobei.
Ich mag das echt. Also ich finde total super. Ich mag auch ganz viele Freunde von mir arbeiten da und alles ganz toll. Aber dieses Grün.
Echt, besser als das Blau, was sie dieses Blau, was sie eine Zeit hatten, war noch schlimmer.
Ja, mag sein.
Ja gut, das jetzige Hintergrundbild, gut.
Ist ein Vorhang, oder?
Ja, wird wahrscheinlich so einen darstellen.
Vielleicht, mit ganz viel Vorstellungskraft.
Und wie heißt denn so die Installations-Experience?
Ja, die ist halt SUSE typisch. Also ich bin einfach der Meinung, der SUSE-Installer ist somit das Beste, was du eigentlich kriegen kannst, unter den Distributionen.
Okay.
Ganz klar, also...
Wie heißt das Teil?
Yast immer noch.
Yast.
Heißt so der Installer? Das ist doch nur das Config-Tool, heißt doch Yas, aber...
Ja,
aber... Wie heißt der Installer? Das ist
dieselbe Software, nur anders aufgerufen quasi.
Okay.
Oh. Okay.
Ja, es ist mehr Evolution statt Revolution, also es konzentriert sich tatsächlich auf Stabilität, das heißt das aktuelle KDE 4.6.
Das aktuelle ist 4.6.1.
Ja.
Das damals aktuelle, das aktuellste, was sie einbauen konnten, ja.
Genau, also was zum Testzeitpunkt verfügbar war. Wie immer, geniale Integration, also kann man nicht drüber meckern, vielleicht Frank eventuell. Du hast ja lieber so das pure KDE.
Ja, also ich wollte nämlich auch gerade fragen, was ist denn jetzt Integration genau, wie meinst du das? Oder was wurde da besonders gut integriert?
Also du hast eigentlich, sei es jetzt, wenn du LibreOffice startest oder wenn du GIMP startest, ich habe jetzt wie gesagt nur mal kurz reingeguckt, da hast du halt wirklich so den typischen SUSE-Style, also wirklich das, was du im Hintergrund hast, das siehst du auch generell überall, also so startet es wirklich bei so ziemlich jedem Programm. Cool. Ist also wie gesagt Evolution, also es konzentriert sich tatsächlich nur auf Software-Aktualisierungen. Neues Feature ist wohl WebYast, wo du die Möglichkeit hast, ein Yast im Webbrowser zu steuern. Soll wohl noch nicht so gut funktionieren. Hier und da kränkelt es noch ein bisschen, so typisch neue Software halt. Ich habe es persönlich noch nicht ausprobiert.
Wo ist da der Use Case gerade?
Naja, macht doch Sinn. Wenn du von einem anderen Rechner aus darauf zugreifen willst und das konfigurieren willst, dann machst du es halt über Webbrowser.
Ist das tatsächlich so? Oder ich hab
ja, das naja, ich sag nur Cloud Computing.
Genau, alles in der Cloud.
Aha. Ja, da habe ich ja meine Appliances und dann muss ich die irgendwie konfigurieren, wenn ich SSH nicht mächtig bin.
Das ist aber auch echt Webmin schwer. Oder so.
Webmin ist ja.
Der Webmin. Gibt's den eigentlich noch?
Ja, gibt's.
Der hatte erst letztens wieder eine super geile Exploit. Cross-Site Request Forgery und ein bisschen SQL Injection. Quatsch, der hat irgendwie was anderes gemacht. Aber es war auch cool.
Okay, Webmin, ja, das ist auch nicht das beste Interface, ganz klar. Also, das sieht grauenhaft aus, immer noch. Hm. Ich glaube, das ändert sich auch nichts mehr.
Da gibt's jetzt ja WebYast.
Da gibt's jetzt WebYast, genau. Zumindest für SUSE.
Open-Suse. Wie gesagt, ich habe es noch nicht ausprobiert, ich habe es auch erst seit 4 Stunden auf dem Rechner, bin noch nicht dazu gekommen. Was wohl, ich denke, die größte Neuerung ist, dass mit OpenSUSE 11.4 so eine Art Rolling Release jetzt eingeführt wird. Das ist aber nicht standardmäßig aktiv, sondern das kommt erst mit einem Repository, das nennt sich Tumbleweed. Und das soll dann halt Rolling Release-mäßig das System aktualisieren, ohne dass du halt eine Neuinstallation machen musst. Anders als der Factory-Zweig, soll es halt wirklich nur stabile Software beinhalten. Also beim Factory-Zweig hast du ja zum Beispiel, werden schon Release-Candidates mit reingeschoben, was beim Tumbleweed-Zweig nicht der Fall sein soll. Also da wird dann, denke ich mal, demnächst, wenn das Repository verfügbar ist, auch der aktuelle Kernel mit reinkommen.
Ich glaube, Tumbleweed wird ja auch von einem Kernel-Entwickler hauptsächlich
vorangetrieben. Ja, von Greco Hartmann oder wieder.
Genau.
Wie ist der? Ja.
Deswegen kann man da auf die neue Version hoffen.
Das genau.
Ist cool, sorry.
Ja, also macht durchaus Sinn. Ja. Also ich finde es halt also bei Arch Linux echt super, dass du nicht ständig neu installieren musst. Total. oder halt diese ewig lange Upgrade-Zyklus dann machen musst, wo du eben nicht weißt, funktioniert es gleich richtig oder nicht. Und wo du eher sagst, ja, lieber gleich neu installieren.
Ja.
Und dann nur das Home Directory mitnehmen oder so.
Was mich noch interessieren würde, aber das kannst du jetzt wahrscheinlich nach 4 Stunden wahrscheinlich noch nicht beantworten, ist, als ich mein letztes SUSE, die ich probiert habe, die 11.3, letzten Sommer war das, Da dachte ich mir, naja, wenn ich schon hier was Neues probiere, dann probiere ich auch gleich hier Bleeding Edge hier aus und dann habe ich ButterFS installiert. Oh, ja, wurde ja supported irgendwie. Ja, ne?
Wurde auch gerade im Chat nochmal
gesagt. Wurde gerade im Chat, genau, das da bin ich wieder auf die Idee gekommen. Dann hatte ich leider einen Crash, was jetzt nicht die Schuld war von SUSE, sondern es war ein Hardware-Problem. Letztendlich war halt einfach die Festplatte, also das Filesystem korrupt, was ja normalerweise nicht so ein Problem ist, weil dann macht man einmal einen Check drüber laufen, ist wieder gut. Und dann
Wenn man den hat, genau.
Aber letztendlich gibt es ja für ButterFS, also gab es zumindest damals überhaupt gar keinen Festplatten-Check-Tool. Das ist noch nicht entwickelt gewesen. Gibt es das inzwischen?
Weißt du das? Kann ich dir nicht sagen. Also ich habe es mit X4 formatiert. Mhm. Ich wollte demnächst mal mit ButterFS eine extra Partition anlegen, aber kann ich dir jetzt so nicht sagen.
Da war ich echt enttäuscht.
Also war das nicht so, der hat es gefunden, aber hat gesagt, er kann es sich wieder zurückbauen oder sowas?
Nee, das Tool ist nicht implementiert, das Tool ist noch nicht da.
Ich glaube, einer hat mal erzählt, so ja, er hat jetzt gehabt von der Dings, er hatte File System Corruption.
Ja.
Hat das ButterFS hat er sogar richtig gefunden, aber hat gesagt, er kann es nicht wieder zurückbauen.
Ja, es ist einfach nicht, ist überhaupt gar nicht implementiert. Also die haben irgendwie Snapshots und jeden Quatsch implementiert.
Vor dem,
aber
das ist doch alles cooles Zeug eigentlich.
Ja, super, aber vielleicht sollte man mit dem Festplattenchecker mal anfangen.
Ja, das, so Reparaturwerkzeuge, Standardausstattung wäre schon nicht schlecht.
Ja.
Nee, also ich weiß es nicht. Ist jetzt die Frage... Gibt es die Werkzeuge inzwischen dafür? Also
ja, das wollte ich dich gerade fragen.
Ja,
also ich meine, der Chat hat diskutiert, soll wohl Ende des Jahres kommen.
Welchen Jahres?
Ja, dieses Jahres.
Ende eines Jahres.
Es soll wohl irgendwann kommen. Nee, gibt es glaube ich noch nicht. Ist ja auch nicht das Standardsystem. Es ist immer noch X-Tier und ja, von daher.
Kommt übrigens nach wie vor mit einem gepatchten Grub 1 aus.
Mhm.
Du kannst ja X4 eigentlich nicht von Grub 1 booten. Sondern nur mit Grub 2, aber bei SUSE ist es halt ein gepatchter Grub.
Okay.
Und warum?
Ja, das frage ich mich auch.
Warum nehmen sie nicht gleich Grub 2?
Oh. Weil das so. Na gut, 2 ist 2 überhaupt schon fertig? Das ist ja immer noch 1.9.9.9.8.
Ich glaube 1.9.8 ist es irgendwas.
Ja, ja, also es ist.
Offiziell wohl tatsächlich aus Stabilitätsgründen.
Mhm. Okay. Ja, ich meine, wenn sie meinen.
Gut.
Warum? Okay.
Ja, Open Office oder LibreOffice?
LibreOffice. Natürlich im SUSE-Style.
Ja, macht ja auch Sinn. Die hatten ja vorher auch dieses Go-Office drin. Oder wie auch immer. Da haben wir jetzt LibreOffice
drin. Go-Open Office. Ich habe es ja schon benutzt, als es noch keiner gekannt hat.
Nee, die SUSE-Leute hatten es schon immer drauf.
Ah, fuck.
Ja.
Wer benutzt denn SUSE?
Hatte Open SUSE nicht früher auch eigentlich immer Open Office?
Nein, das war schon immer ein Go-Office.
Okay, gut.
Aber das sieht halt absolut identisch aus.
Ja, natürlich. Es hat bloß ein paar andere Patches drin. Ja.
Nee, ich hatte das auch auf meinem Arc Linux drauf, weil ich habe gedacht, ich habe irgendwie, glaube ich, ein Feature gebraucht oder irgendwie ein Plugin, was es nur bei dem Go-Open-Office gab und habe ich es halt genommen. Ja. Aber es hat sich jetzt nicht viel anders angefühlt.
Ja,
das war, glaube ich, hauptsächlich so Kompatibilität mit VB-Skript und sowas.
Ja, genau, da gab es irgendwas, irgendwelche Datenbank-Adapter. Ja.
Die haben da relativ viel Energie rein investiert, um das Ganze so Enterprise-ready zu machen und haben es dann, die Patches halt, wurden halt nicht zurückgemerged.
Ja,
geht's halt, ne?
Jetzt ja, haben sie
ihr eigenes Projekt.
Genau, und die haben die
Ja gut, jetzt müssen sie sich nur noch in der Community komplett abstimmen.
Natürlich, ja, klar,
aber es ist halt wesentlich einfacher, als wenn es irgendeine Firma ist, die dann halt sagt, nö.
Es funktioniert
oder jetzt hier einfach. Unterschreibt bitte dieses Agreement, damit wir es überhaupt vielleicht mal aufnehmen. Und wenn wir uns dagegen entscheiden, dann machen wir es auch gar nicht.
Ja,
es ist jetzt schon leichter.
Aber immer, ich denke mal, dass die Community grundsätzlich für coole Features ist und nicht so wie Sun, dass sie sagen, wir wollen es nicht. Und jetzt Oracle.
Ja. KDE oder GNOME?
Inwiefern?
Standardmäßig benutzt.
Standardmäßig kannst du es dir ja aussuchen.
Standardmäßig ist der Punkt auf KDE gesetzt, aber kannst glaube ich GNOME, KDE, LX.de und XFCE aussuchen. Ja.
Genau.
Ich bin ja LX.de-User seit einiger Zeit.
Und ist es alles besser?
Nö, was heißt alles besser? Es ist halt nicht so schwerfällig wie ein KDE.
Haben die eigentlich immer noch ein Repository für ihren ganzen Kram?
Wer?
KDE.
KDE?
Ja. haben die eigentlich immer noch ein Repository für ihren ganzen Kram?
Na, was ist die Frage, was du unter Repository verstehst?
Also, und was wir du haben unter ja, ganz verstehst. Also
was
ich mein,
ganz, was überhaupt KDE ist, ne? Das muss ich jetzt weit ausholen. Also erstmal ist es interessant zu wissen, dass wir ja auf Git migriert sind jetzt vor
ein paar Monaten.
Ja, 2 Monaten letztendlich. Und
wie groß ist das Repository gerade?
Weiß ich nicht auswendig. Aber es ist schon... Also
groß im Sinne von sehr groß. Oder?
Groß im Sinne von sehr groß.
Ja.
Also so, dass letztendlich alle Tools, die wir so benutzen, eigentlich da immer an ihre Grenzen gestoßen sind. Wir haben da immer, also letztendlich seit über einem Jahr Tests gemacht, ob es überhaupt funktioniert. Und aber Subversion war es im Prinzip auch schon so.
Ja, ja.
Also als man
ja,
letztendlich von CVS auf Subversion migriert hat, war das auch schon so, dass man irgendwie die Grenzen ausgetestet hat. Ja. Also KDE ist einfach das zweitgrößte Open-Source-Projekt nach dem Linux-Kernel. Und da fehlt einfach, das ist schon eine Menge Daten, die da einfach drin sind. Naja, aber um deine Frage zu beantworten, also bei Git ist es ja sowieso alles ein bisschen virtueller. Ne?
Verteilter.
Verteilt. Ne?
Mehr,
also,
mehr Cloud.
Genau, mehr Cloud, genau. Von daher ist es jetzt ja, also wir betreiben zwar einen Server, den man, also einen zentralen Server.
Ein Repository-Server.
Ein Repository-Server, genau. Von dem dann letztendlich dann, wo die Releases dann irgendwann gemacht werden. Mhm. Also von dem Zweig quasi. Aber ansonsten kann man ja natürlich gar nicht sagen, was gehört dazu und was, weil es liegt ja verteilt.
Ja, aber so man hat trotzdem so Standard-Anlaufpunkte, wo man eigentlich, wenn man sagt, ich möchte mich jetzt neu mit KDE beschäftigen und ich möchte neue Developer sein, dann zieht man sich halt von diesem Main-Repository eigentlich den Kram.
Genau, von da kann man dann seine Entwicklungszweige dann machen und von da rumpatchen und dann letztendlich irgendwann zurückmerchen.
Mhm. Ja. Aber trotzdem gibt es ja große Pakete, die nicht zur KDE Software Compilation,
wie heißt also SC? Das ist jetzt irgendwie ein ganz interessanter Punkt. Ja, weil wir sind groß am Diskutieren. Also die große Frage ist ja, was ist KDE überhaupt?
Ja.
Ne? Ist KDE die Community? Ist
genau.
KDE das?
Nee, aber was, welche Software gehört überhaupt dazu? Welche Software gehört dazu? Das ist ja eine große Frage. Also, was ist jetzt mit Software, die Qt, rein Qt ist? Ist das irgendwie auch, weil es jetzt irgendeine Library auch gelinkt wird, ist es überhaupt davon abhängig, welche Libraries gelinkt werden? Oder ist es davon abhängig, welche Leute es tun? Oder welche Gedanke dahinter steckt? Oder ob es freie Software ist oder nicht? Also, es ist eine große Diskussion gerade.
Genau, was ist denn überhaupt mit CarOffice?
Wo bist du denn mit deinem... Wo bist du denn mit deiner Meinung? Was denkst du denn, was KDE eigentlich ist?
Also KDE ist in erster Linie eine Gruppe von Leuten, die ähnliche Ziele verfolgen und die irgendwie einen coolen, freien Desktop machen wollen und eben auch die Dinge, die außenrum dazugehören. Also von Artwork über Webservices, über Usability, über alles Mögliche. Das ist letztendlich, was KDE ist. Klassisch kommt das Ganze natürlich vom normalen Linux-Desktop her. Aber inzwischen gibt es super viele Dinge, die innerhalb von KDE gemacht werden, die darüber hinausgehen. Also es gibt jede Menge Mobile-Aktivitäten, Tablet-Dinge, es gibt ganz viele Web-Dinge, Web-Technologien, damit reinspielen. Also es geht immer ein bisschen mehr in die Breite. Und das ist in der ganzen IT-Industrie ja allgemein ja so.
Ja, mal was anderes. Ist es bei KDE eigentlich so, dass die für so Web und was du angesprochen hast, für Tablets und dass die da eigene Forks machen oder dass das irgendwie versucht wird, mit zu integrieren in die aktuelle Funktionalität? Zum Beispiel bei Gnome ist es ja so, dass die was Eigenes gemacht haben, dass die da einen Fork gemacht haben, nur für Tablets und für
welchen Bereich meinst du?
Netbooks.
Zum Beispiel?
Wie heißt denn das Ding? Gott, helf mir mal einer, wie das
von das ist jetzt gar nicht, was du da
Gnome
meinst.
Heißt.
Worum geht's?
Fork von Gnome auf dem Tablet.
Genau. Dieses Unity oder was
genau,
meinst du
jetzt? Genau, Unity oder wie heißt das von...
Naja, Unity ist
das
was...
Das ist von Ubuntu.
Ist das von Ubuntu?
Ja, von...
Und was meinst du auf dem Tablet?
Also speziell für Netbooks und Kram.
Ja, aber das ist Unity.
Das war von Canonical.
Ja, genau, also sowas meine ich halt.
Das ist aber nicht von Gnome.
Ja, das hat mit Gnome nichts zu tun.
Okay, dann... Aber das also basiert auf...
Ja, basiert auch so ein bisschen auf Gnome Shell und sowas, ne?
Genau, Gnome Shell hieß das Ding.
Nee, also Gnome Shell ist das neue Interface von Gnome, was für die Desktops gedacht ist.
Genau, ja, genau.
Das funktioniert auf Netbooks zwar auch, aber es ist dasselbe. Also das ist keine Netbook-Interface, das ist das Hauptinterface zukünftig.
Okay.
Aber das Gnome-Hauptinterface. Auf Ubuntu wird man Unity haben.
Okay.
Aber Unity haben sie ja schon eingeführt für Netbooks.
Das ist richtig.
Genau.
Unity
genau,
hat mit Netbooks.
Genau, deswegen bin ich
deswegen
wieder drauf gekommen.
Seite gekommen.
Das stimmt, ja.
Genau. Und das ist dann, das wird dann tatsächlich einfach für alles dann benutzt? Oder wie
genau
sieht das aus bei Unity?
Genau, Unity wird bei der Ubuntu L4, also bei der aktuellen, die demnächst rauskommt, das Hauptinterface sein, was ja auch... Da muss ich jetzt weit ausholen. Gibt es momentan ein bisschen Missstimmung natürlich in der ganzen zwischen Gnome und Canonical, Ubuntu insbesondere, aber mit KDE auch ein bisschen, was einfach das ganze Frage, wo arbeitet man zusammen und wo macht, geht man unterschiedliche Wege angeht. Mhm. Also ja, gerade speziell GNOME ist da natürlich echt unter Druck, weil bisher hat Ubuntu natürlich immer GNOME geschippt, so wie GNOME es gemacht hat, und es ist jetzt anders. Also ja, die nehmen einfach ganz entscheidende Teile, also die Shell, sagen, die wollen wir nicht, wir machen was anderes. Und dann ist die Frage, ist es dann noch GNOME oder fließt es dann zurück und ist es jetzt ein Fork oder nicht? Also das ist ganz interessant, was da gerade diskutiert wird.
Mhm. Ja, 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 genau.
Also bei KDE sind wir jetzt ja nicht in der Situation, ich glaube, dass es gut oder schlecht ist, aber die Distribution, die es momentan gibt, die KDE shippen, die shippen KDE so, wie KDE-Projekt es macht. Ja. Also natürlich könnte SUSE jetzt auch irgendwann hergehen und sagen, ja, KDE ist nicht mehr gut genug, wir machen jetzt hier, die haben zwar auch einige Patches, aber nichts Fundamentales. Also nicht, dass sie jetzt irgendwie komplette Komponenten auswechseln.
Okay. Und, ja, ich
ja, also die deine ursprüngliche Frage ist, das Mobile Interface und das Netbook Interface, also man KDE...
Gibt's sowas?
Ja, ja.
Oh, okay.
Ja, ja. Also KDE ist natürlich so ein klassisches entwicklergetriebenes Projekt und Entwickler versuchen natürlich immer Forks zu vermeiden und alles so allgemeingültig wie möglich zu machen.
Ja, ja, das ist...
Deswegen
das ist,
sind die, also die reine Lehre letztendlich.
Ja, ja, das ist aber mal ganz, ganz oft irgendwie auch ein Stein im Weg, um schnell was Cooles zu machen.
Vor- und Nachteil. Ja, klar, wenn man es mal kurz forken würde, ist es vielleicht schneller oder hat man halt einen Fork.
Ja, ja, klar, dann ist es nicht mehr so schön und so rein.
Ja.
Nee, ich kenne das ja auch selber. Ich versuche ja auch immer zu abstrahieren und dann merkt man zum Schluss, man hat so arg abstrahiert, dass man irgendwie Linux-Kernel braucht eigentlich. Ja.
Nein, letztendlich wird, ist es halt dann so, dass es die Basis-Libraries dieselben sind. Natürlich gibt es im Frontend dann Dinge, die sind am Mobiltelefon komplett anders wie auf dem Desktop. Klar. Aber man versucht möglichst viel einfach gemeinsam zu haben.
Ja, ja. Okay.
Ja, ja, und so. Ich sehe jetzt hier gerade im Chat auch, wird auch spekuliert, ob es irgendwann so ein Ubuntu, also Ubuntu mit GNOME Shell geben wird.
Ich vermutlich. Ja. Also sehr wahrscheinlich, denke ich mal. Dass
machen wird es bestimmt jemand.
Ja,
die Frage ist, wie viele Leute es dann wirklich benutzen.
Gut, das, ja.
Ich persönlich als KDE-Mensch kann ja sagen, dass ich, also großen Respekt an unsere Freunde von GNOME. Ich finde GNOME Shell echt sehr gut gelungen. Also ich muss da echt sagen, das ist eine schöne Sache. Da haben die echt einen guten Job gemacht. Und ich persönlich finde es auch schöner, also das ist meine persönliche Meinung, schöner als Unity. Ich finde Unity... Ich habe es natürlich nur kurz mal getestet, aber ich mag es, konnte ich mich nicht damit anfreunden. Das war irgendwie eine schlechte Mac-Kopie irgendwie.
Also ja, haben auch die Buttons auf der falschen Seite.
Ja, das und ganz viele andere Dinge auch. Also oh das Gott, war echt so ein bisschen, ich finde es, das ist persönlich, ich finde es nicht so schön. Ich finde GNOME Shell ist echt eine...
Das ist ja auch was ganz Persönliches, ich meine.
Genau.
Ansonsten ist es halt keine Oberfläche. Wenn man nicht sagen kann, dass man es mag oder dass man es nicht mag, dann... Warum hat man es
dann? Deswegen gibt es ja auch Leute, die mögen KDE und andere, die mögen GNOME und die dritten mögen wieder LX.de und OpenBox und
obwohl es dann auch noch andere Konzepte tatsächlich dahinter stehen, wofür man sich dann vielleicht noch entscheiden kann. Mhm. Aber bei einer Oberfläche ist es halt, ja.
Und also, da gibt es noch die ganz andere Fraktion, die sagt, Mensch, Linux-Desktop-Jungs, jetzt macht ihr hier seit 15 Jahren rum, und es zersplittert irgendwie immer mehr.
Ja.
Könnt ihr euch mal bitte mal einkriegen? Und
finde ich auch.
Linux auf dem Desktop ist sowieso schon
tot.
Nein.
Ist schon wieder tot.
Nicht
doch, nicht ist tot.
Nein.
Das tote Linux schon wieder mal.
Lass mich mal meinen Monolog mal kurz abschließen. Auf jeden Fall gibt es da noch Herausforderungen, würde ich mal sagen. Tot ist es nicht. Aber es ist auch nicht so, dass mir es irgendwie schon gewonnen hätte. Auf jeden Fall gibt es genug zu tun und kann man sich mal bitte mal zusammenreißen und mal ein bisschen mehr zusammenarbeiten, statt mehr zu forken. Da muss ich auch sagen, das finde ich auch...
Ich hätte gern auch einen Sound-Server, der alles macht.
Bitte. Ja klar, Sound ist dasselbe. Filesysteme, das ist leider so ein bisschen...
Das ist leidiges.
Filesysteme, Vorsicht, wenn du da auf den einen Knopf gehst, dann...
Der Notausknopf.
Ja, dann...
Das wäre nicht gut.
Das müssen sie bei Atomkraftwerken auch einbauen.
Den Notausknopf, das funktioniert aber bei Atomkraftwerken gar
nicht. Ja, es ist, weil es nicht so schnell runterfällt.
Letztendlich beim Linux-Desktop ist es halt so. Ich glaube, es ist wirklich auch gerade ein Umbruch in allem, was jetzt bei Qt passiert und wie das alles mit Mobile ist. Letztendlich gibt es ja momentan keine richtige Tablet- oder Mobile-Plattform, die wirklich komplett frei ist. Das ist halt ein bisschen eine tragische Situation.
Ja.
Und das ist so ein bisschen eine Umbruchszeit, habe ich so das Gefühl. Und praktischerweise haben wir jetzt hier auch den Desktop Summit, große Konferenz, größte jemals in der Form in Berlin jetzt diesen Sommer, von KDE und GNOME zusammen vorangetrieben. Aber andere Projekte sind natürlich auch alle herzlich willkommen. Und das ist, glaube ich, eine gute Gelegenheit, dass man sich mal zusammensetzt und mal überlegt, was machen wir eigentlich die nächsten Jahre anders.
Wo geht die Reise hin? Apropos, weil du gerade QT oder Qt erwähnt Qt? Hast. Ja. Nee, QT nicht. Entweder Qt oder QT. Da war im Chat auch gerade nochmal die Frage, wie das jetzt mit Nokia und so weiter. Mhm. Und du hast da ein bisschen mehr Einblicke. Also wir haben da ja auch ein bisschen drüber diskutiert, aber wir haben ja immer nur so die Außensicht. Ja. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen Feedback geben, wie ihr das jetzt so diskutiert habt, wie da eure Sicht ist.
Oh je.
Oder das, deine das, zumindest.
Das Problem ist, das Thema ist so komplex. Egal, welche Seite ich anfange, dann vergesse ich irgendwas.
Das ist gar kein Problem.
Fang irgendwo an.
Okay, also erstmal muss man vielleicht irgendwie mal sicherstellen, mal klar sagen, dass es ein bisschen was falsch verstanden wurde, was diesen Verkauf jetzt kürzlich angeht. Also, dass jetzt irgendwie QT verkauft ist und irgendeine andere Firma Nokia QT verkauft hat, ist so nicht richtig. Also, es ist ja so, dass ja aus den alten Trolltech-Zeiten ist ja immer noch kommerzielle Lizenzen noch gab und es gab auch jede Menge Unternehmen, die so kommerzielle Lizenzen und auch zusammen mit Supportern gekauft haben. Und Nokia hat ja auf dieses Business keinen großen Wert mehr gelegt. Die haben ja halt auch ziemlich schnell die LGPL-Version von Release von Qt, sodass das Geschäftsmodell dann sowieso massiv zurückgegangen ist, weil man muss ja keine Lizenz mehr kaufen, auch für proprietäre Software nicht, ist ja alles LGPL. Letztendlich ist es halt nur ein bisschen vor sich hin gesiecht, so dieses Professional Support Cute Business und da haben sie sich einfach entschlossen, das outzusourcen an so einen Professional Service Dienstleister, der halt hauptsächlich Cute Zeugs macht und das ist irgendwie Digia. Und das wurde jetzt letztendlich ja kürzlich gemacht, aber es hat eigentlich mit Cute selbst nicht so viel zu tun, da geht es wirklich um diese Support-Verträge eher. Die Entwicklung macht nach wie vor Nokia, die Marke gehört Nokia und so weiter. Also das ist eigentlich...
Die haben ihren Support geoutsourced an...
Den Support für Kunden. Also die haben eigentlich ihr Kundengeschäft.
Ja, genau, ihr Kundengeschäft
an Genau, aber verkaufen. Das Kundengeschäft ist halt von Nokia noch nie interessant gewesen, ja, weil das war eigentlich... So. Deswegen haben sie es einfach abgestoßen und anscheinend haben sie es auch schon länger geplant und das glaube ich ihnen auch, weil es einfach überhaupt nicht Nokias Business ist, irgendwie Software zu verticken.
Dafür haben sie ja Plan B.
Ja. Oder C oder D oder E oder X
oder genau. Z. Plan. Da gab es mal eine Webseite zu den ganzen Plänen.
Ja, ja, da sind wir doch mal durchgegangen.
Finde ich super.
Die Frage, wie wertest du die MS-Geschichte?
Die Frage ist, wie mit Qt natürlich weitergeht. Ja. Das ist eine große Frage. Also. Ja, die Strategie haben ja alles irgendwie gehört, wie es aussieht. Also die wollen letztendlich hier Symbian soll komplett sterben. Und Qt war inzwischen ja auch die API von Symbian. Also dann ist es dann auch weg sozusagen. Migo ist nicht richtig klar. Wir machen es mal ein bisschen und nicht so richtig. Weiß man nicht so. So auf jeden Fall definitiv mit ganz kleiner Flamme, wenn überhaupt. Das weiß man nicht. Und es soll letztendlich auf Windows Phone 7 umgestellt werden, die ganzen Telefone. Und das ist halt die Frage, da doch ist Qt vom Zentrum der Strategie einfach zu einem totalen Randthema jetzt hier geworden. Und das ist natürlich jetzt die Fragen sind natürlich jetzt Qt-Anwender, KDE ist ja Qt-Anwender, aber es gibt noch ganz viele andere. Was ist es da damit? Also was passiert da jetzt? Also es ist nicht richtig klar. Also wir reden sehr, sehr viel mit den Verantwortlichen. Wir haben da auch ein sehr guten Kontakt zu den ganz hohen Verantwortlichen und telefonieren da regelmäßig und die versichern uns regelmäßig, dass es noch sehr, sehr lange weiterentwickelt und supportet wird, weil es ja auch eine Übergangsfrist gibt. Das kann man jetzt irgendwie glauben und nicht. Das ist bei Konzernen ja immer so eine Sache. Letztendlich wird es kurzfristig jetzt da kein Problem geben. Also kurzfristig geht es weiter. Es werden ja auch keine Entwickler jetzt irgendwie entlassen, sondern es werden nach wie vor sogar noch welche eingestellt. Das heißt, kurzfristig gibt es da jetzt kein Problem. Langfristig ist die große Frage. Dann gibt es kein Unternehmen mehr, der das weiterentwickelt. Wobei man auch sagen muss, dass es nicht, es ist kein Problem, kein großes Problem für KDE, weil es ist nach wie vor freie Software. Das Übelste, was passieren könnte, ist, dass letztendlich kein angestellter Entwickler von Nokia mehr Qt entwickelt. Wobei es inzwischen ja auch schon jede Menge Third-Party-Entwickler gibt, KDE submitten, Leute submitten Patches, andere Leute entwickeln an Qt. Das heißt, letztendlich müsste halt dann das auf andere Schultern übertragen werden. Wäre natürlich schlecht, weil da fallen jede Menge Ressourcen weg, aber es ist nach wie vor verfügbar und freie Software. Mhm. Es gibt da auch noch eine ganz interessante Klausel, die ja jetzt in der Presse noch nicht richtig behandelt wurde, obwohl es eigentlich bekannt ist, und zwar hat das damals
Agreement zwischen KDE und damals Trolltech.
Ja, genau. Es ist ja so, dass KDE ja von Anfang an auf Qtia setzt und es von Anfang an, also zu Beginn nicht richtig klar war, wie die Lizenz aussieht. Am Anfang war es proprietär, dann wurde es immer mehr aufgeweicht. QPL, GPL, LGPL und so weiter. Und von den ganzen Anfangstagen gibt es noch so ein Agreement, die Free Qt Foundation. Und die besagt, dass der Besitzer von Qt, also Nokia in dem Fall, wenn die ein Jahr lang keine Weiterentwicklung und keine Releases mehr machen an Qt, also sprich, wenn die es quasi einschlafen lassen, dann fällt automatisch das komplette Copyright an den KDE e.V. Das heißt, dann wird einfach die Rechte an Qt fällt an den KDE e.V., wo ich ja auch mit dem Vorstand bin, und wir releasen es dann unter der BSD-License. Das heißt, komplett frei für jeden. Das heißt, das sichert quasi, dass Qt immer bestehen wird und immer vorhanden sein wird. Also quasi nicht verschwinden.
Das ist natürlich...
Der Worst Case ist einfach, dass halt nicht mehr 100 Nokia-Entwickler an Qt entwickeln, sondern müssen dann halt 100 Free-Software-Studenten machen. Mhm. Das ist aber das Übelste, was passieren könnte.
Ja, aber das Übelste wäre doch auch, wenn Nokia jetzt sagen würde, wir verkaufen es und die Firma, die Qt kauft, gibt halt keine freien Versionen mehr heraus, entwickelt es halt selber weiter. Aber dann würde auch der Fall eintreten.
Genau, tritt der Fall ein und damit haben wir Zugriff. Also Qt kann so nicht verschwinden. Mhm. Was die natürlich machen kann, das kann irgendein anderes Unternehmen sozusagen den Copyright, einen großen Teil des Source Codes kaufen und sagen, okay, wir entwickeln das jetzt proprietär weiter.
Ja.
Das könnte gehen. Aber das, was heute verfügbar ist, wird immer verfügbar sein. Das kann nicht weggehen. Von daher ist es natürlich jetzt nicht schön, aber es ist auch nicht furchtbar, die Situation. Was ich mich eher so ein bisschen frage, wenn man von dieser KDE-Ecke drüber rausgeht, was überhaupt so die Mobile-Strategie von der Free-Software-Welt ist. Weil das sieht ja doch ein bisschen traurig aus, ne?
Ja. Ich meine, Linux Mobile oder das ist einfach das ist ein trauriges Kapitel. Das ist
irgendwie tot, ne? Ich meine, letztendlich, was gibt es? Es gibt
noch Android.
Es gibt irgendwie Apple iPhone, komplett proprietär. Es gibt Windows Phone 7, komplett proprietär. Dann gibt es noch Android. Bei Android muss ich aber sagen, habe ich so ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis, weil es ist zwar große Teile freie Software, aber viele Teile sind eben auch nicht freie Software, zum Beispiel ganz viele Applikationen, die Maps-Applikationen und sowas, was man halt braucht, ist nicht freie Software. Und ich kann auch nicht wirklich an Android mitentwickeln. Also was Google einfach macht, ist, die droppen einfach jedes halbe Jahr eine neue STAR-File raus und sagen, hier ist jetzt die neue Version, friss oder stirb, ne? Natürlich kannst du das jetzt nehmen und forken, das haben ja auch schon so ein paar Mobilhersteller schon versucht, nur kannst du halt langfristig nie mithalten der Entwicklerpower.
Die haben es eigentlich alle gemacht, und dann halt nicht mehr weiterentwickelt und dann hängst du halt mit deinem Telefon auf einer alten
Version. Die konnten halt nicht mithalten. Ne?
Ja, ja.
Die haben dann ein paar Features reingepatcht und dann kommt die nächste Google-Version raus und dann kannst du es backporten und ist alles... Also letztendlich haben Google hat die Leute unter Kontrolle, als ob es proprietäre Software wäre, obwohl es frei ist. Ganz interessante Situation. Ja, das ist eigentlich...
Aber dieses Problem hat man öfter, wenn es eine große Firma ist, die schnell voranläuft.
Genau.
Also das...
Und dann gibt es halt so Dinge wie, okay, selbst wenn ich jetzt als Entwickler, als Student, nehme ich jetzt mal hier den neuesten Android-Source-Code und mache dann ein bisschen was, programmiere da ein bisschen was rum und dann kompiliere ich das und schaffe ich vielleicht, das ist ja auch nicht ganz einfach. Und dann kann ich so ohne weiteres ja gar nicht auf mein Telefon spielen, weil es ja signierten Code gibt. Klar gibt es Entwicklertelefone, da geht es dann halt, dann tut man die Leute ein bisschen bei Laune halten, aber die Masse der Telefone, die da draußen sind, von irgendwie proprietären Hardware-Treibern mal gar nicht zu reden, durch diese Codesignierung gewinne ich eigentlich gar keine große Freiheit durch Android. Das ist eigentlich relativ traurig, also Google hat es definitiv komplett im Griff.
Sie wollen.
Und die Free-Software-Welt hat da so ein bisschen... auf Tablets und Telefonen so ein bisschen ein Problem gerade.
Ja, deswegen wäre Migo eigentlich so interessant gewesen. Yep. Aber das Kapitel müssen wir jetzt leider auch schließen. Okay, also Intel macht ja da immer noch ein bisschen und gucken wir mal, was die da jetzt machen. Und dadurch, dass da ja auch Qt als Plattform gesetzt ist, vielleicht entwickeln die da noch ein bisschen so mit dran. Muss man halt schauen. Gut, dann gibt es noch WebOS, aber WebOS ist halt auch fast dasselbe Problem wie bei...
WebOS ist auch proprietär.
Ja,
es gibt Teile, die sind offen.
Ja.
Aber
liegt auch in den Händen von HP im Endeffekt.
Ja.
Auch von einer großen Firma, die schnell voranlaufen kann.
Genau. Und als Entwickler hast du in Zukunft halt das Recht, Apps zu schreiben. Ne? Die kannst du dann toll über den Marketplace verkaufen. Aber im Betriebssystem hast du gefälligst die Finger davon zu lassen.
Dann, ja, gut, es gibt noch die Limo Foundation oder so, aber da ist es das Gleiche und da hört man eh nichts mehr von. Dann gibt es ja noch so ein paar andere. OpenMoko gibt es ja auch nicht mehr so richtig. Und ja, also Mobile Linux ist einfach ein trauriges Kapitel. Also es war über die letzten Jahre war da so viel Potenzial da, was alles verschenkt worden ist irgendwie.
Also ich finde ja, Mobile Linux sind einfach Netbooks. Das ist jetzt meine Einschätzung. Also ich habe tatsächlich kein Smartphone, ich habe nur einen Laptop mit einem UMTS. Und das ist für mich mein Mobile Linux einfach.
Ja, aber das benutzen halt auch nicht so viele.
Nee, das ist ja auch gar kein Problem. Das muss ja auch nicht jeder benutzen. Das muss bloß für mich passen.
Nee, das finde ich, da bin ich anderer Meinung. Also ich mache freie Software, damit viele benutzen.
Also ja,
mein Ziel ist schon,
Ich bin da auch jetzt gerade nicht aktiv, irgendwie Betriebssysteme für Telefone zu schreiben oder
ja,
sowas.
Ja, klar. Also ich meine, dieser Spruch von Linus Torvalds, von wegen World Domination, das kann man jetzt ein bisschen als Witz ansehen, war es ja damals auch. Nichtsdestotrotz machen wir das ja schon, damit es die User benutzen. Also ich entwickle es nicht nur für mich. Ich möchte schon, dass die Welt da besser wird.
Das ist ja ganz klar. Trotzdem würde ich jetzt nicht versuchen, irgendwie jemanden auf ein crappiges Linux-Phone zu überzeugen, nur weil ich der Meinung bin, dass es halt open sein muss.
Das ist halt, ja, das muss ja auch nicht crappy sein.
Das ist halt gerade das Problem.
Kann ja auch besser sein als die Konkurrenz.
Nee, deswegen sage ich ja, also ich stehe da komplett bei. Ich habe bloß gesagt, dass für mich meine Mobile Appliance ist einfach mein Laptop. Und darauf läuft Linux und damit bin ich eigentlich ganz schön zufrieden. Das hat einen großen Bildschirm, hat eine Tastatur, die funktioniert und damit bin ich eigentlich schon glücklich. Mhm.
Klar. Es gibt halt viele Leute, die denken, dass zukünftig Smartphones und Tablets und was weiß ich, Internet im Fernsehen und Internet im Auto und sowas, dass sich das einfach ganz groß durchsetzen wird.
Ja.
Und das ist irgendwie schade, dass man da keine Lösung hat.
Das stimmt tatsächlich.
Ja.
Jetzt sind wir wieder auf unser Lieblingsthema abgeschweift.
Ja,
ne?
genau.
Mobile unser Show.
Mobile. Aber ich habe auf der CeBIT auch jemanden, also es kamen mir ein paar Hörer vorbei, die dann so gesagt haben, ja, cool, was ihr macht und ich möchte mal Danke sagen und so. Das ist ja auch so ein Grund, weswegen wir das hier machen, damit ihr uns zuhören könnt und auch ab und zu mal Feedback gebt und wir einfach Spaß dran haben, euch hier mit Informationen zu versorgen oder euch unsere Meinung aufzudrücken. Nee.
Ein bisschen. Wir sind niemals komplett frei von jeglicher Selbst... Ja, selber, deine eigene Meinung vertrittst du doch grundsätzlich. Ja. Das ist doch ganz normal.
Jedenfalls ist es schön, dass ein paar Leute vorbeigekommen sind und hallo, ich höre euch und es ist total toll, ich höre euch immer im Auto und ich wollte jetzt mal hallo sagen. Und
auf meinem Linux-Auto dann.
Cool, was ihr so macht. Und das ist ja die Zukunft von Migo, ne, im Auto.
Vielleicht.
Das ist so noch der einzige.
Also Migo ist auch überhaupt, also muss man vielleicht auch relativieren, das ist noch nicht wirklich tot. Das ist bei Nokia, liegt das so ein bisschen
im Sterben. Es ist jetzt für... Also ich würde sagen, für Smartphones sieht es jetzt relativ schlecht aus, aber für Tablets, für In-Vehicle-Car-Communication und Fernseher, da könnte sich noch einiges machen.
Ja, also Intel hat ja announced, dass sie es letztendlich weiterführen und weiter pushen wollen. Jetzt weiß man natürlich nicht, ob es stimmt, ne? Weil das kann ja auch immer so ein bisschen Marketing-Blabla sein, aber ich habe jetzt einige Dinge gehört, dass sie es wirklich ernst nehmen. Also, dass sie wirklich weiterhin, also Intel möchte das wohl voran pushen. Die sind jetzt vielleicht nicht so sehr im Telefonbereich stark, vielleicht dann eher im Tablet-Bereich. Aber schauen wir mal.
Oh. Gut, dann würde ich sagen, schließen wir das Thema ab. Oder war jetzt noch was zu der KDE-Qt-Geschichte, wie ihr das intern so handhabt? Ich meine, da sind einfach noch große Diskussionen oder es wird immer so ein Thema sein, was so aufkommt. Apropos, nee, ich wollte vorhin genau noch fragen, hast du nicht beantwortet. Was ist KDE, Community, zum Beispiel CarOffice, was da so passiert ist? Also da habt ihr sicher auch interne Diskussionen einfach.
CarOffice, was meinst du genau?
Naja, also die Abspaltung, die da passiert ist, wie sich das verhält, was ist KDE, was gehört so dazu? War ja zur Software Compilation, oder wie heißt das immer? SCS Software Compilation?
Ja.
Okay. Zum Beispiel auch Amarok und sowas nicht dazugehören, auch CarOffice einen eigenen Release-Zyklus hatte Und was ist an der Stelle jetzt KDE?
Also KDE ist wirklich die ursprüngliche Definition, wie es auf der Webseite auch steht. Die stimmt einfach. Das KDE ist, das ist unsere Community. Das sind unsere 3.000, 4.000 Entwickler, die coole Software machen. Und das ist KDE.
Okay.
Und KDE, zu KDE gehören natürlich ganz viele Dinge. Können Amarok dazu, der gehört auch irgendwie K-Office und da gehört auch irgendwie ein, was weiß ich was, Dolphin dazu.
Und wenn sich da irgendwie die Community zerstreitet, dann...
Wenn die Community zerstreitet, dann gibt es vielleicht einen Fork und dann haben wir irgendwie zwei Versionen von einer Software. Das ist super.
Das ist super. Das ja. Habt ihr dann auch beides einfach drin.
Genau.
Also jetzt im Fall von K-Office werden jetzt beide...
Momentan gibt es zwei
Versionen und die...
Zwei Versionen. Und mal schauen, was besser funktioniert langfristig. Das ist aber eigentlich ganz gesund, finde ich.
Okay. Gut, dann würde ich jetzt nochmal so ein kleines Thema hier einschieben. Patrick, du hattest gesagt, FFmpeg wird umbenannt. Die hatten sich ja auch gestritten.
Ja, genau. Das war so nach dem Motto Französische Revolution, Sturm auf die Bastille. Wir setzen den Hauptverantwortlichen ab.
Also ein bisschen wie bei K-Office.
Ja, so in etwa. Also das Problem war wohl angeblich, dass der Hauptmaintainer ja, so eine Art Diktator war, ähnlich wie wir es von Linus Torvalds kennen, aber die Entwickler damit nicht zufrieden waren.
Das Gegner zu Linus Torvalds.
Also genau. Es sei wohl auch für Neueinsteiger sehr schwer gewesen, da in dieses Projekt reinzukommen. Und daraufhin haben sich dann ein paar Entwickler gesagt, so, jetzt machen wir hier Tabula Rasa, weg damit.
Weg mit dem.
Ja, so in etwa. Und wollten das Ganze dann komplett neu aufziehen. Und jetzt soll es wohl tatsächlich demnächst LibAV heißen.
Hört sich auch viel cooler an. Also viel eingängiger, finde ich. Nicht cooler, sondern eingängiger
einfach. Aber das ist ein Fork jetzt? Oder was bedeutet das jetzt?
Da bin ich mir ehrlich gesagt auch noch nicht klar. Auf der einen Seite habe ich gelesen, dass es ein Fork sein soll. Auf der anderen Seite nennen sie FFmpeg um. Also irgendwie...
Naja, das ist...
Klar, sie forken es und nennen sie um.
das macht es irgendwie ein bisschen... Nein, das ist genau dieselbe Geschichte wie mit K-Office. Da wurde auch einfach gesagt, K-Office wird umbenannt. War auch die Überschrift bei allen Newsseiten. Also von daher ist es exakt dasselbe. Wie OpenOffice und LibreOffice. Die Community denkt sich halt, wir machen jetzt was anderes und dann titeln auch alle. OpenOffice wird umbenannt. So, das ist dann halt einfach der Titel. Also es wird sicher noch weiter ein FFmpeg geben und es wird dieses LibAV geben.
Wobei Weile, sie halt,
bis sich irgendeins durchsetzt.
Wobei sie halt mit dem bestehenden Code, den sie haben, der war ja beim Videolan-Projekt gehostet. Und das haben sie jetzt auf den Git-Server geschoben. Und also sie wollen schon den bestehenden Code weiterentwickeln. Also es sieht nicht aus, als ob sie da jetzt einen
Fork wirklich
machen wollen.
Naja doch, das ist doch ein Fork dann. Sie nehmen einfach den Code-Stand, wie er jetzt ist, und wollen ihn weiterentwickeln.
Ja, also wenn es auf Git ist, dann auf jeden Fall. Da ist alles ein Fork.
Genau. Da also, followt auch man den Leuten nicht, folgt ihnen nicht, sondern forkt sie.
Genau, fork mich doch.
Da könnten wir gleich zum nächsten Thema überleiten.
Ich fand das ganz kurz noch, ich fand das super cool. Einer hat ja auf GitHub seine DNA hochgeladen und dann haben ganz viele so Change Requests geschickt. So, ja, mach dein Haar ein bisschen dunkler und ein bisschen größer. Und dann halt hat so die DNA gehabt und dann einfach so die Paare so umbenannt. So gut.
Und am Anschluss noch kompiliert, oder wie?
Ich fand das einfach super cool.
War es wirklich seine echte DNA?
Ja, wohl. Also, das war aber schon ein bisschen her jetzt.
Okay, was nicht alles gibt. Aber ich wollte jetzt bei Folgen auf Twitter hinaus.
Ja.
Weil, Twitter überlegt sich jetzt mal so ein bisschen,
ja, stimmt,
wie sie Geld verdienen und irgendwie finden sie das mit den alternativen Clients nicht mehr ganz so schick und haben da jetzt irgendwie ihre Bedingungen für die API geändert, was es neuen Clients quasi unmöglich macht, da jetzt, also wenn du einen neuen Client entwickeln kannst, kommst du irgendwie nicht rein.
Wie haben sie das eigentlich gemacht?
Sie haben einfach die Bedingungen geändert.
Ja, okay. Und das war's?
Das war's, glaube ich.
Also das ist ja noch gar nicht so richtig klar. Also die sagen ja, das momentane System mit den Keys funktioniert weiterhin. Sie sagen halt einfach, wenn du jetzt noch einen Client entwickeln willst, dann kann es passieren, dass wir das nicht mehr supporten in Zukunft. Mhm. Also technische Schloss haben die momentan noch nicht davor gelegt.
Ja.
Aber das soll vielleicht kommen.
Aber sie wollen halt so eine einheitliche User Experience haben.
Und das ist einfach nur ihre Webseite.
Ihre Webseite oder Clients, die sie unter Kontrolle haben, damit sie Werbung einblenden können.
Richtig.
Dort.
Weil das ist ja bei den Clients, die sie releasen, die machen ja eigene Clients.
Echt?
Ja,
hab ich gar nicht
mitbekommen. Für Smartphones, was du noch hast.
Ja, jetzt wo du es sagst.
Ausschließlich für Smartphones und für macOS.
Ja.
Und da du nichts davon hast, bist du einfach außen vor.
Habe ich keine Werbung, verdammt.
Genau. Kannst du demnächst auch nicht mehr twittern, hast du Pech gehabt.
Wir haben die bei ihren Clients jetzt kürzlich so ein, in Anführungszeichen, Feature eingeführt. Und da gibt es jetzt oben so eine Leiste in den Clients oben drin, wo man an sich soll das die Trending Topics sein, also soll man die Trending Topics sehen können. Unter anderem ist bei den Trending Topics halt auch ab und zu mal ein bisschen Werbung dabei.
Ja,
also das ist letztendlich so denn ihre Idee. Und wenn jetzt da einer kommt und sagt, ja, mache ich mal genau dasselbe ohne Werbung, finden die es natürlich doof.
Ja, klar, weil sie dann halt kein Geld mehr machen.
Genau. Und das geht's.
Ja, okay. Aber vorher war ja so irgendwie nach ein Hello-Welt-Programm, schreib einen Twitter-Client. ja, das ist dann jetzt irgendwie nicht mehr so.
Ja.
Ja. Also ich glaube, von den Nutzerzahlen, weiß ich nicht, naja, okay, die sind einfach mittlerweile so groß, dass es, glaube ich, keine Rolle mehr spielt. Außer vielleicht für, in Anführungsstrichen, Exoten wie uns hier, die Linux benutzen. Die müssen dann halt auf die Webseite. Musst du sehen,
ob jetzt mehr Leute Identica benutzen.
Identica,
ja, wenn Identica mal gute Clients rausbringen würde, dann könnte ich mir das auch gut vorstellen. Also da ist halt echt die Sache, diese Status-Net-Clients, weiß nicht, die sehen halt alle noch ein bisschen komisch aus und stürzen oft ab und so. Das macht nicht so richtig Spaß, mit denen zu arbeiten. Wenn die cool sind, dann könnte ich mir auch vorstellen, auf Identica komplett zu wechseln und dann halt immer nur noch nach Twitter zu reposten quasi.
Tja.
Ja, aber so jetzt der aktuelle Stand, nichts Genaues weiß man nicht. Sie suchen halt verzweifelt nach einem Geschäftsmodell und wollen irgendwie Geld verdienen. Nachdem sie jetzt schon, keine Ahnung, wie viele Millionen verbrannt haben. Viele jedenfalls.
Wie viele Millionen kein Geld verdient.
Ich glaube, die haben doch erst letztens wieder eine Menge da reingesteckt. Also irgendwie Pump rein, aber bring nichts raus.
Ja, das ist halt so. Deswegen überlegen sie sich jetzt langsam ein Geschäftsmodell.
Oh Mann, das ist aber echt.
Nach wie vielen Jahren?
Echt frisch.
So sind halt Startups. Das ist halt so.
Das ist schon seit ein paar Jahren jetzt Startups. Das hört immer auf.
Genau, irgendwann hört es auf.
Ja, Google ist auch noch ein Startup, auf jeden Fall.
Naja, so weit würde ich jetzt nicht gehen.
Natürlich, die haben selber ein Startup-Modell für ihre Unterorganisation und Kram.
Apropos Google, da gab es so einen Porn-to-Own-Contest.
Genau, Porn-to-Own.
Habe ich andersrum gesagt?
Nee.
Sondern? Porn, achso.
Haha, Porn.
Okay, genau. Wir heben wieder das Niveau.
Porn-to-Own-Contest, das ist immer ein Contest, einmal im Jahr, zweimal im Jahr, wo es darum geht, dass verschiedene Vendors, verschiedene Anbieter geben ihre Software zu einem Haufen Nerds und die versuchen halt, die Software zu hacken. Das geht da speziell um Browser. Hier zum Beispiel der Safari, das Android, Android WebKit und der Internet Explorer sind da halt so die Lieblingsangriffsziele. Wenn man da halt in der Zeit, wo halt dieser Contest stattfindet, sind wenn man da halt schafft, eine von den Boxen zu knacken, mit einem eigenen Exploit, der halt komplett neu ist, also Zero Day, dann bekommt man da einen Haufen Geld, also 15.000 Euro sind es, glaube ich.
Ich dachte 1.337.
Na, das ist tatsächlich was anderes. Das ist der Bounty von Google, wenn du einen kritischen Exploit für ihren WebKit findest.
Ah, okay.
Wo ich aber auch gleich noch drauf komme. Und wenn du da halt einen Exploit findest, dann kriegst du da 15.000 US-Dollar und ein MacBook. Je nachdem, glaube ich, was du gehackt hast, kriegst du die Kiste dann dazu. Genau, das ist immer sehr beliebt. Dieses Jahr ist genau was passiert. Gucken, 2011. Gott, es gibt so viel bei Wikipedia, kann ich jetzt nicht so schnell lesen. Das iPhone 4 wurde am Tag 2 gehackt, genauso wie der BlackBerry Touch.
Ja, das war, glaube ich, die WebKit-Lücke, oder?
Ja, klar, beim iPhone 4 war es das.
Ja, beim BlackBerry auch.
Ja, weil beides mal WebKit, genau.
Das ist das, was jetzt in Chrome
genau,
gefixt
genau,
wurde.
Chromium, genau, Chrome. Genau, das wurde ja schon davor gefixt. Das ist ja tatsächlich das Coole. Deswegen wurde das Android selber nicht auf der nicht in der Zeit geknackt. Genauso wie Firefox und Windows Phone 7, also Tag 2 jedenfalls nicht. Und am Tag 1 ist Safari mit einem Mac OS X umgefallen. Also tatsächlich am ersten Tag.
Tja, von wegen das sicherste Betriebssystem.
Genau, und jetzt gibt es noch eine Story zu dem Android-Telefon, was nicht geknackt wurde, was aber was tatsächlich schon vor ein paar Tagen, also vor diesem Contest, hat einer einen Exploit gefunden, den dann halt als Bug-Report submitted. Und dann wurde es halt entsprechend davor gepatcht. Er hat dafür aber tatsächlich die ominösen 1337 Dollar bekommen. Also die 1337 Dollar. Er ist natürlich ein bisschen traurig, dass er nicht die 15.000 für den Pwn2Own-Contest oder von dem Pwn2Own-Contest gewonnen hat. In dem Exploit geht es ganz grob darin, er hat ein Cross-Site-Scripting Schwachstelle im Android-Market gefunden. Also man kann Skriptcode ausführen auf dem Android-Market und der kann im Hintergrund dann deine eigenen Apps installieren. Und zwar so, dass es der Benutzer nicht mitbekommt. Das ist so ganz grob der Überblick über den Exploit. Also das ist tatsächlich relativ billig, also vom technischen Know-how her, aber ist halt komplett kritisch, weil man halt im Hintergrund die Applikation installieren kann und sogar triggern. Also man kann die sozusagen aufrufen. Und das halt alles auf der Webseite vom Android Market. Und er ist halt traurig, weil er die Kohle nicht bekommen hat und weil er mit so einer billigen Schwachstelle tatsächlich die Kohle auch nicht bekommen hat. ist eine ganz nette Story, kann man durchlesen. Ich habe das verlinkt. Er hat sogar Screenshots damit gemacht und so. Das ist
okay.
Genau, aber hey, das wurde gepitcht.
Immerhin ein bisschen Geld, also.
Ja, schau.
Klar. Okay.
Genau, das war's zu dem Contest. Also das ist immer einer der Höhepunkte in der Security. Wenn man sich irgendwie mit Security ein bisschen beschäftigt, dann ist es immer einer der Höhepunkte im Jahr.
Aber es gibt's noch nicht so lange, ich glaube erst
seit 2007?
Ja, genau.
Hab ich hier gerade geschummelt.
Genau, an der Wikipedia nachgeschlagen.
Ja, das.
Da kann man sich auch nochmal durchlesen, was so in den letzten Jahren da genau, so passiert ist.
Aber es gibt
ist.
Keinen deutschen Artikel, weil das nicht relevant genug ist.
Dieses Thema fangen wir jetzt nicht an.
Ich habe es gar nicht angefangen, ich habe es bloß gesagt.
GCC 4.6 ist draußen. Oder zumindest der Release-Kandidat davon.
Ja, der Release-Kandidat.
Was ist das? Was macht das neu? Warum ist es cool?
Ja, GCC steht eigentlich für GNU Compiler Collection. Bringt so ziemlich jeden Compiler für sämtliche Programmiersprachen mit. In Version 4.6 wurde jetzt vor allen Dingen halt Unterstützung für die neuen Sandy Bridge Prozessoren eingebaut.
Das Sandy Bridge, was hatten das gerade drin? Haben das nicht die neuen MacBooks?
Ja, die neuen MacBooks
haben ja. Das heißt, davor konntest du darauf nicht kompilieren, oder?
Darfst du mich? Ich habe GCC ehrlich gesagt noch nie probiert.
Nee, das ist ja Optimierung.
Achso, nur optimiert.
Okay.
Ja, also ich habe mich schon gewundert.
Also Sandy Bridge ist ja wie alles der letzten 30 Jahre x86 kompatibel.
Ja, denke ich auch. Aber
gibt es einfach so neue Vektorbefehle und sowas.
Neues Instruction Set.
Ja, das gibt es.
Weil das ist ja alles CISC und da hast du ja 12 Gajillion irgendwie Befehle für alles Mögliche. Und da sind halt noch ein paar
dazu gekommen. Ja, das ist ja seit 20 Jahren so, dass es da Befehlserweiterungen ja gibt. Und das muss ja mal optimiert werden da drauf. Und also nicht nur die neuen Befehle, sondern natürlich gibt es allgemeine Optimierungen. Auch so welche Instruktionen kann man mit welchen kompilieren und können dann parallel ausgeführt werden und sowas. Und deswegen gibt es immer diese Spezialoptimierungen.
Und das kann es jetzt der neue GCC super gut.
Da ist halt der Code dann ein paar Prozent schneller als ohne die Option auf dem Prozessor.
Ja.
Genau. Und das aber eigentlich, jetzt habe ich dich unterbrochen. Du hast gerade.
Genau, was gibt es noch neu? Also, was ist jetzt neu?
Außer Unterstützung für Googles Go-Sprache und hauptsächlich.
Oh, cool.
Es kompiliert viel schneller als alle anderen Sprachen.
Ist es jetzt kompatibel zu der neuen Revision von der Programmiersprache C?
Da kommen noch neue Revisionen raus? Echt krass.
Ja, für C++ gibt es ja auch eine Revision.
Jetzt weiß man, ich bin outdated.
Ist die eigentlich schon verfügbar, die von C++? Ich weiß, dass
ich glaube, die streiten sich noch.
Okay.
Aber, also das sind ja Kleinigkeiten, muss man dazu sagen. Es gibt ja keine großen Entwicklungen mehr, leider. obwohl es ja vielleicht auch notwendig wäre. Aber das sind ja so ein bisschen Standardisierungsbestrebungen halt, die es da so gibt. Wobei jetzt heutzutage der GCC ja sowieso der, fast der de facto Standard ist. Wobei ich sagen muss, dass es auch wieder Leute gibt, also zum Beispiel Apple, die gehen jetzt ja, die haben ja früher auch alles mit GCC gemacht, die gehen, sind jetzt ja auf LLVM geschwenkt jetzt kürzlich. Weil es ja so ein bisschen so ein alternativen Ansatz ist. Warum sollte man heutzutage noch GCC benutzen und nicht LLVM?
Vielleicht kannst du ja mal erklären, was der Unterschied ist zwischen LLVM
und GCC. Die, die's nicht wissen. Wollte ich dich hier provozieren? Kommt der Ball zu mir zurück,
verdammt. Nein, LLVM oder GCC kann einfach viel mehr kompilieren. Ja. Also da sind einfach zigtausend Sprachen drin und LLVM macht, glaube ich, ja, nur C, Objective-C, C++ vielleicht noch oder so.
Also im Prinzip ist es ja einfach eine andere Architektur, sag ich mal. LLVM ist, ich bin jetzt auch nicht der Experte, müssen wir irgendwie, hätten wir den Sven jetzt irgendwie hier haben müssen. Aber LLVM arbeitet mit so einer Zwischenschicht und es gibt letztendlich dann verschiedene Plugins, ich kenne genauen Namen jetzt nicht, um dann, also Parser sozusagen, die verschiedenen Programmiersprachen schlucken, weil das ja auch diesen gemeinsamen Zwischensprache dann konvertiert und von da auch dann wieder ausgespuckt für die verschiedenen Zielplattformen.
Also was tatsächlich ein großer Unterschied ist, die Low-Level Virtual Machine macht nicht nur eine Art von Optimierung, nämlich Compiler-Time, was der GCC macht, sondern sie kann dann noch drei weitere Arten von Optimierung, nämlich Link-Time, also wenn die Sachen alle zusammen verlinkt werden, Runtime, und Idle Time, was ich jetzt aber auch gerade nicht weiß, was genau ist. Jedenfalls, es optimiert mehr und es ist mehr generischer.
Beziehungsweise, es könnte mehr optimieren. Ich glaube, heutzutage ist der Geschwindigkeitsunterschied noch nicht so wirklich spürbar, aber theoretisch ist die Architektur überlegen und zukünftig kann es hoffentlich dann mal wesentlich schnelleren Code produzieren und auch schneller kompilieren.
Das ist immer das Wichtigste, dass es schnell kompiliert.
Wenn man mehr zu LLVM wissen will, es gibt, glaube ich, einen Podcast von Tim zu dem Chaos Radio Express, genau zu dem Thema.
Ja.
Können wir noch mal verlinken, wer sich da ein bisschen tiefer reinhören will an der Stelle.
Aber es zeichnet sich so ein bisschen ab, dass GCC jetzt vielleicht Popularität
hat ja auch schon
ein bisschen
verliert. Wie viel? 30 Jahre?
Also
30 der GCC
war Buckel eines der allerersten Projekte von Stallman.
Genau, ich das war
Ende der 70er.
Im Rahmen von GNU, genau.
Ja, müssten wir jetzt und auch wieder
nachschlagen. Das ist natürlich schon echt ein richtiger Brocken, ne? Also da hat es noch irgendwie, gibt nicht viele Leute, die daran Veränderungen vornehmen können.
Also ich habe gerade gelesen, LLVM kompiliert 30% schneller ungefähr.
Ja, je nach Programmiersprache
natürlich 20 auch. Bis 30.
Ja. Aber letztendlich einfach die Architektur ist einfach schneller. Ne, du lachst, aber ich meine, entwickel mal einem großen Projekt. Ja, deswegen, wenn die Turnaround-Zeiten kürzer sind, dann bist du einfach produktiv als Entwickler.
Ja, jetzt sind ja eh nicht mehr die Kompilierzeiten das Problem, sondern die Deploy-Zeiten. Ja, weil alles wird ja jetzt interpretiert, alles wird ja jetzt besser, wenn
es einen Interpret-Code hat. Ja, genau, alles HTML5 und.
Genau, und WebSockets.
Das ist die Zukunft.
Und CSS3.
Aber es gibt trotzdem noch so ein paar Projekte, die sich mit Apps und sowas beschäftigen, Frank?
Auf was willst du raus?
Auf was will ich wohl raus? Dreimal darfst du raten.
Ach so, nein. Ach, ich dachte, jetzt hätte ich meinen Monolog schon gehalten für diese Sendung.
Nee, nix ist, weißt du kommst ja nicht so oft vorbei, weil du ständig unterwegs bist.
Ja.
Und wenn wir dich jetzt schon mal hier haben, müssen wir dich auch noch festnageln und du musst uns mal den aktuellen Stand von Projekten Brezen erzählen.
Projekt Brezen.
Ich finde den Namen immer noch ein bisschen unpassend, aber gut ist. Also wir haben ja schon ein paar Mal drüber geredet.
Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, bei welcher Gelegenheit, bei welchem Alkoholspiel.
Ja, genau. Irgendwo in Nürnberg bei vielen Brezeln.
Ja, genau. Ja. Genau. Und regelmäßig fragen mich Freunde, das heißt doch hier in der Schwaben, heißt es doch Brezel, warum ich das denn Brezen genannt hätte. Naja.
Musst aber du sagen, du warst betrunken.
Ich war
dich nicht mehr drin erinnern.
Ich war in Nürnberg. Ich war in Nürnberg und habe die lokale Sprache gelernt.
Ich war unzurechenbar. Sorry.
Genau, wie sieht's denn da aus? Was ist es und Status? Vielleicht dann kannst du einen Satz nochmal zusammenfassen.
Ja, einen Satz schaffe ich gar nicht.
Elevator
Pitch dazu.
Genau.
Okay, einer.
Ja. letztendlich geht es darum, dieses ganze Thema, wie bringe ich Software vom Entwickler zum Enduser, was in der Linux-Welt so ein bisschen so ein Krampf ist, einfach stark zu verbessern, weil, naja, du entwickelst jetzt irgendwas, dann zum Beispiel jetzt in GitHub oder sonst wo und dann committest du deinen Code und dann ist dein Source-Code, ach toll, und keiner benutzt das. dann muss es irgendwie groß kompilieren, gerade mit GCC oder LLVM oder keine Ahnung, ich weiß, für alle möglichen Plattformen,
die ja, du supporten willst. Ja, nee, du steckst es heute nur noch bei
SUSE. Ist ja alles interpretiert.
In SUSE Studio oder wie heißt das Ding? SUSE,
Bildservice. Bildservice,
genau.
Ja, und ab geht's.
Bildservice übernimmt viele Dinge, genau, das ist cool. Aber ist halt auch so ein bisschen, also ist nicht ganz so einfach. Zum Beispiel muss man diese Spec-Files, die berühmt-berüchtigten Spec-Files muss man erstellen, wo dann drin steht, wie das dann ja auch gepackaged werden kann für alle möglichen Linux-Distributionen und Mac und Windows und was weiß ich was. Das ist ja alles gar nicht so richtig einfach und auch gar nicht so richtig Spaß. Also das ist ja nicht so, was man jetzt, wo man jetzt irgendwie Freude dran hat, die eigene Software zu kompilieren für irgendeine Linux-Distribution, die man überhaupt nicht benutzt. Ja, und wenn man es letztendlich dann halt kompiliert hat, dann stellt man es auf eine Webseite und kein Interessiertes, weil keiner User kennt es, das heißt, ich muss Werbung dafür machen und dann muss ich es in irgendwelche Distributionen reinbekommen, damit es Leute auch benutzen und dann installieren die es vielleicht oder auch nicht und das ist einfach alles ein bisschen kompliziert. Mit Brezen versuchen wir das Ganze halt sehr viel einfacher zu machen. Wir haben da so ein Plugin gemacht für Entwicklungsumgebung, momentan ist es für Qt Creator. Ist es ein Plugin, aber wir möchten den KDevelop demnächst auch reinbekommen und letztendlich gut für alle möglichen Entwicklungsumgebungen. Da hat man seine Software da drin, die hat man programmiert, die funktioniert und letztendlich muss man nur einen Knopf drücken, sagt, ich will das jetzt deployen, wählt man aus, welche Betriebssysteme man supporten möchte, das sendet es dann automatisch zu Build Services, erstellt automatisch einen Spec-File in den meisten Fällen, sammelt es dann wieder ein und pusht es dann zu verschiedenen App-Stores und promotet es auf Twitter und Mailinglisten und erstellt eine Homepage und macht alles möglich automatisch. Und wir haben auch gleich noch so einen App-Store-Client dazu. Das heißt, man hat eine Applikation, wie so ein Applikations-Installer, wo man draufgehen kann, gucken kann, was gibt es denn gerade Neues, mit Screenshots und Bewertungen und Kommentaren, alles, was man so braucht. Und da taucht es eben dann auch so wirklich sofort auf, so 5 Minuten später, nachdem man auf den Knopf gedrückt hat.
So ein App-Store für Open-Source.
Ja,
aber halt wirklich, das ist jetzt natürlich vereinfacht
nur gesagt. Ja, na klar, aber das passt doch schon. Ja,
aber das ist nur die Hälfte davon. Ja. Also es ist wirklich
ein App Store. Das Promoten, Webseite.
Das Cross-Kompilieren und Packagen und alles. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich mein lustiges kleines, was weiß ich, Tetris-Spiel gemacht habe, drücke ich auf den Knopf, warte 5 Minuten und schon taucht es in den App-Stores von allen möglichen Usern auf. Und ihr könnt es mit einem Klick installieren und könnt es gleich bewerten und euren Freunden empfehlen. Und wir versuchen halt einfach diesen ganzen Kreis zu beschleunigen, dass man jetzt einfach nicht mehr warten muss, bis vielleicht die nächste Fedora rauskommt, dann hoffentlich dann das eigene Spiel drin ist oder auch nicht. Das soll einfach so viel schneller werden. Ja, das Projekt hat es letztes Jahr gestartet und wir haben jetzt soweit die erste Version abgeschlossen. Das heißt, alles, was ich gerade erzählt habe, funktioniert inzwischen.
Okay, das heißt also, wenn ich jetzt ein neues, tolles Programm habe und ich will das alles benutzen, was du gerade erzählt hast, dann gehe ich wohin?
Also wenn du jetzt Entwickler bist, dann wie gesagt, momentan geht es mit Qt Creator nur. Da gibt es ein Plugin dafür, das kannst du installieren und dann musst du halt ein, 2, 3 Auswahlknöpfe drücken auf Start und dann läuft das Ganze los.
Ja, muss ich da nicht irgendwie einen Account anlegen?
Du brauchst einen Account, klar, du brauchst einen Account bei den Build-Service, die du unterstützen willst, was weiß ich, beim OpenSUSE Build-Service zum Beispiel oder Migo Build-Service, was auch immer.
Okay, aber das klar, macht ihr nicht gleich.
Nee, also da gibt es halt, versuchen es zu automatisieren, aber ja, ein, zwei Passwörter eintippen muss man dann doch schon, ja.
Okay.
Genau, und dann
und da gebe ich dann auch an, in welche App-Stores das dann rein soll. Ja. Und
genau, kannst du auswählen.
Und dafür, die brauche ich nicht auch noch einen Account irgendwie?
Ja, das hängt halt dann davon ab, wo das dann drin landet. Also bei dem eigenen App-Store Prototyp, den wir haben für Brezen, was auf den Open Collaboration Services basiert, das soll auch in der nächsten OpenSUSE-Version drin sein. Also da bin ich jetzt gerade mit
11.5 oder 12.
Ja, genau, oder? 12.
12 was, heißt die nächste?
Das weiß ich nicht. Okay. Aber halt die nächste.
Hätte ja sein können, dass du schon wieder mehr weißt.
Nee.
Ich glaube, 12 ist geplant, tatsächlich.
Okay.
Ich glaube, es gibt eine Abstimmung gerade.
Ah, egal. Ja, man könnte man jetzt mal wieder machen.
Nee, auf jeden Fall wird es da drin
sonst
sein.
Sonst ist Chrome demnächst bei Ausgabe 100 und der Linux-Kernel immer noch bei 2.6.
Genau.
Ja, sorry.
Nee, kein Problem. Interessant ist, dass wir kürzlich auch ein Meeting gemacht haben mit den SUSE-Jungs zusammen, wo Vertreter von allen möglichen Linux-Distributionen dabei waren. Also waren es Leute von Fedora, von Red Hat, von Ubuntu, von Debian, von Mandriva, von allen möglichen Distributionen, SUSE natürlich auch. Und wir haben uns alle geeinigt auf einen gemeinsamen Standard für diese App-Stores. Was eigentlich ganz cool ist. Das heißt, zukünftig wird es dann so sein, dass es halt auf jede Distribution so einen App-Store-Client gibt. Die können verschieden sein, die können auch gleich sein, aber von allen kann man letztendlich auf dieselbe Softwarequellen zugreifen.
Okay.
Und da sollen dann auch die ganzen Applikationen, die mit Prezen erstellt werden, tauchen da automatisch auf. Und ja.
Und das auch bei Ubuntu, weil Ubuntu hat da ja nochmal seinen eigenen App-Store quasi schon, über den sie auch Zeug verkaufen. Und dieses Verkaufen ist ja bei euch nicht geplant, oder, wenn ich das richtig verstanden habe?
Also technisch wäre es möglich, aber es liegt natürlich an der Distribution, ob die es wollen oder nicht. Mhm. Aber die Ubuntu-Leute, die wollen da auch drauf umstellen. Also okay. Da waren auch Vertreter dabei bei dem Meeting und wir haben uns sehr gut unterhalten, eigentlich sehr konstruktiv und freundlich, und die machen mit.
Das klingt doch gut.
Jo.
Das heißt, es wird demnächst in jedem Linux dann quasi einen App Store geben und man kann dann auf diese Projekte, die da eingestellt werden, zugreifen.
Das ist die Idee, genau.
Und das auch, wenn ich jetzt ein neues Projekt gleich wieder einstelle und das update und so, da gibt es da so einen Review-Prozess oder irgendwas, oder ist das einfach, ich kann da was reinstellen und das taucht dann überall auf?
Also das liegt an der Distribution, wie sie es machen will. Mhm. Technisch gesehen kann man das machen oder man kann es auch komplett offen lassen.
Gut, dann sehen wir demnächst bei SUSE mal eine Implementation und wann folgen die anderen so? Gibt es da irgendwas?
Also geplant ist es, also das war zumindest mal das Announcement, eine erste funktionsfähige Version Mitte des Jahres zu haben. Aber ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, wie die anderen vorankommen. Aber für SUSE haben wir schon einen funktionierenden Prototyp.
Gut, dann schauen wir mal und wenn ihr Entwickler seid, dann geht doch mal einfach beim Projekt Brezen vorbei.
Genau.
Und guckt euch das mal an und vielleicht gibt es ja demnächst dann halt auch noch, wie gesagt, weitere Plugins für gewisse IDEs, dass man da noch aus seiner Lieblings-IDE das raus exportieren kann gleich. Okay. Dann würde ich quasi nochmal kurz so Veranstaltungsankündigungen machen. Jetzt am Wochenende, also quasi das Wochenende, was jetzt kommt, 19. und 20. sind die Chemnitzer Linux-Tage wieder. Wir sind dieses Jahr nicht mit Stand vor Ort, weil gerade SCBIT war und demnächst schon Linux-Tag ist, schaffen wir das leider einfach zeitlich nicht, aber ein paar von uns sind da und vielleicht könnt ihr ja auch vorbeikommen. Und dann, ich glaube, gleich danach, das Wochenende drauf, ist in Augsburg der Linux-Infotag vielleicht sind ein paar von uns da auch. Gibt es natürlich bei beiden wieder Vortragsprogramme, kann man sich auch angucken. Und gleichzeitig ist wann sind immer Wahlen, Frank?
Wahlen? Meistens Sonntag.
Sonntag.
Wobei ich heute wählen war.
Du warst heute wählen? Ja. Was hast du denn gewählt?
Ja, das ist total geheim.
Nicht wen du gewählt hast, sondern was du gewählt hast.
Was ich gewählt habe? Ich habe einfach mal Briefwahl habe ich gewählt.
Ach, du hast schon Briefwahl gewählt?
Ja,
bist du nicht da?
Ich bin in,
ach so, du bist jetzt im Urlaub.
Ich bin in USA demnächst. Ah. Ja, nur so Halburlaub. Auf jeden Fall halt nicht da. Ja, und da verpasse ich natürlich hier das Highlight hier der Politik, hier zumindest in Baden-Württemberg.
Nochmal 10 Atomkraftwerke abstellen.
Weil da geht es ja echt total ab gerade. Das ist total spannend. Das heißt, alle Hörer auf jeden Fall zur Wahl gehen, falls sie in Baden-Württemberg wohnen.
Oder in Rheinland-Pfalz. Ach,
das wissen die doch bestimmt.
Also Rheinland-Pfalz wählt auch.
Ja.
Also, und jetzt am Wochenende ist auch Sachsen-Anhalt. Also auch wenn ihr da seid, unbedingt wählen gehen, weil nur so, ja, kann man...
das größte Übel vermindern. Ja,
weil das, was da gerade abgeht, ist schon... ich meine, bei ein paar Punkten kann man sich ja echt freuen, aber wenn man da nicht so das Gefühl hat, das ist komplette Wählerverarschung. Naja,
gut. Aber wir sind ja total neutral hier.
Ja, aber die Sendung geht ja schon immer so ein bisschen auch über politische Themen, deswegen wollte ich das jetzt nochmal anbringen. Geht wählen, ich sage ja nicht, was ihr wählen sollt. Es gibt Wahlomate, testet die aus und guckt euch an, was da passiert. Und jetzt,
da kommt schon mein erster Pick. Ich pick den Wahlomaten.
Du pickst den Wahlomaten?
Ich habe den nämlich vor einer Woche oder so gemacht. Ich fand das wieder sehr interessant, was tatsächlich die Parteien so für Wahlprogramme haben und was gerade tatsächlich für Punkte anstehen, wovon ich eigentlich gar nichts mitbekommen habe. Und deswegen picke ich den Wahl-O-Maten. Ich muss auch den Link raussuchen, aber das ist voll gut. So was. Jetzt ist der Ingo weggerannt. Ingo, was machst du? Okay, wir müssen weiterreden. Was kommen denn für Themen? Also, das nächste Thema ist ja hier.
Jetzt hast du mit den Picks auch schon angefangen.
Habe ich damit? Ja, okay. Ja,
Haben wir überhaupt noch ein Thema?
Ich habe einfach meinen Pick vorgezogen, weil das so schön gepasst hat gerade. Und Ingo möchte bestimmt.
Ja, sein, ist doch okay.
Ingo möchte bestimmt
jetzt seinen Pick vorstellen. Ich hole nur einfach meinen Pick, deswegen, weil ich gedacht habe, wenn ihr jetzt schon damit anfangt, es sei denn, es will noch jemand was zu den Veranstaltungen sagen. Haben wir ja heute auch schon immer so ein bisschen eingebracht. Soll ich mal in meinem Pick weitermachen? Oder?
Ja.
Ich habe ein Buch mitgebracht, was ich so in letzter Zeit so ein bisschen quer gelesen habe zumindest. Ich bin nicht komplett durchgekommen. Das nennt sich Linux-Hochverfügbarkeit, Einsatzszenarien und Praxislösungen vom Galileo Computing Verlag. Ist von Oliver Liebel und beschäftigt sich mit Hochverfügbarkeit, wie gesagt. Es sind aber auch noch einige andere Themen, wie zum Beispiel Virtualisierung abgedeckt.
Bestimmt Cloud, ganz viel Cloud.
Ja, zumindest alles, was da drin steht, kannst du für die Cloud benutzen.
Ja, das also steht, ist
das
Cloud.
Genau, das Cloud-Buch.
Das Cloud-Handbuch.
Was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass es im ersten Schritt einfach mal so ein paar Basics gibt, was diese 9-5s, 99,99% und sowas überhaupt heißt, ja. Und dann auch im zweiten Kapitel gleich losgeht, überhaupt mal zu lokaler Hochverfügbarkeit, also was so alles doppelt ausgelegt sein sollte und was da für Fehler normalerweise passieren, fand ich sehr interessant. Dann geht's High Availability, also Hochverfügbarkeit auf Netzwerkebene, also mit DRBD und so weiter, mit Pacemaker, Corosync, was da OpenIIS, was da alles gibt, Heartbeat, sehr schön aufgebaut. Sehr gut fand ich immer, dass am Anfang das ist, jedes Kapitels oder jedes Abschnitts auch so ein kleiner Witz oder sowas steht, so ein kleiner Spruch, worauf er sich dann gleich irgendwie so bezieht.
Das ist ja kernig.
Geh weg, mir geht's gut. Die letzten Worte von H.G. Wells zum Beispiel. Und dann geht's halt gleich, nicht nur der Erfinder der Zeitmaschine unterlag zuletzt einem mächtigen, großen Irrtum, weil er kurz danach gestorben ist und so. Also sehr, sehr schön, einfach so zum Lesen und hat mir auch bei ein paar Punkten geholfen. Es gibt einen sehr guten Überblick über diese ganzen Themen, die ich hier angesprochen habe und ist zu empfehlen, wenn man sich mal so ein paar Praxislösungen, wie es so draußen ist, angucken will. Es ist so ein richtig gutes Überblickbuch, was mir ein bisschen... Also, oder was mir nicht gefallen hat, ist, dass es stark aufeinander aufbaut. Das kann auf der einen Seite gut sein, wenn man tatsächlich jetzt mal sagt, man baut das so auf, wie es hier beschrieben ist. Aber wenn ich jetzt nur mir mal rausgreife, ich will mich zum Beispiel nur mit dem Dateisystem GFS2 oder mit dem Oracle Clusterfile System 2 beschäftigen, dann finde ich das zu wenig. Also da ist dann zwar eine Beschreibung, wie man das in das Setup, was er hier so aufgebaut hat, einbezieht, aber nicht genug, um mich jetzt nur mit diesem einen Thema zu beschäftigen. Zum Beispiel auch Virtualisierung ist noch beschrieben. Da ist viel zu Xen, aber wenig zum Beispiel zu KVM, was ich sehr schade fand, und dann noch hinten dran geklatscht im Endeffekt in ein Kapitel über Backup. Also das hätte ich vielleicht ein bisschen rausgelassen, da hätte ich eher mir gewünscht, dass bei ein paar anderen Kapiteln näher drauf eingegangen würde. Also KVM hätte man definitiv ausbauen können. Wie gesagt, bei den Cluster-Dateisystemen einfach mehr. Es gibt einen sehr guten Überblick, aber wenn ich jetzt in ein Thema tiefer einsteigen will, gut, dann muss man sich nochmal ein extra Buch oder extra Lektüre kaufen. Aber es ist auf jeden Fall nett, das immer wieder rauszuholen und sich das durchzulesen. Ich habe hier einiges gelernt, zum Beispiel auch zu diesen C-Groups, die hier ganz am Anfang nochmal genannt werden, unter lokaler Hochverfügbarkeit. Und wie gesagt, es liest sich einfach nett, so kann man so nett runterlesen und diese Lösungen, die hier vorgeschlagen werden, dann auch mal machen. Ja, das quasi mein Pick. Auch immer wieder nett finde ich das bei Galileo Computing, dass man da nochmal so einen Code hat, Zugangscode zur Bonusseite zu dem Buch, wo es dann Erweiterungen gibt und die ganzen und Skripte zum Runterladen und so. Joa, das machen die immer ganz nett. Okay, also Linux, Hochverfügbarkeit, Oliver Liebel vom Galileo Computing Verlag ist mein Pick diese Woche. Kostet 49,90 € und hat gut mit Index 454 Seiten. Und auch gefeatured ist ganz hinten das Buch von Dirk Dahmicke und Co. Linux Server. Darüber werden wir sicher in nächster Zeit auch nochmal sprechen. Joa. Okay, habt ihr Picks, Frank?
Ja.
Klar.
Immer. Soll mal Patrick jetzt machen, du überlegst noch 3 Sekunden? Oder?
Nein, ich habe vorhin schon 3 Sekunden
überlegt. Genau.
Da war ich auch so still. Aber dann ist mir was total Gutes eingefallen, was ich nämlich auch schon ganz lange benutze. Nämlich eine kleine Applikation, die heißt Lucky Backup. Das ist so eine Backup-Software, die läuft, also ist eine, zwar eine KDE-Applikation, da läuft natürlich unter GNOME genauso, gibt dann so ein Sys-Tray-Icon. Ich habe jetzt auch gerade auf Zufall gesehen, dass irgendein Wahnsinniger hat das Ding tatsächlich auf OS2 portiert.
Auf OS2? Wow.
Ich weiß nicht, ist das ein Witz oder
gibt es tatsächlich ist, Leute, die es Das benutzen? Ist ja so, wie als wenn ich es auf Amiga oder an Atari oder sowas ja, portiert hätte.
Fast, genau.
Ihr wollt es, because we can.
Aber das geht.
Ja. Hat das eigentlich schon Tray-Icons?
Nee, es hat kein Tray.
Es hat einfach nur das Icon oben rechts.
Genau. Nee, aber das ist so eine kleine, so eine Desktop-Backup-Software. Ich würde die jetzt natürlich jetzt nicht für irgendeinen Server benutzen, weil da macht so eine GUI-Anwendung nicht so viel Sinn. Aber für ein Backup, für ein Desktop, wenn man einfach so ein Backup für seine Arbeitsdaten braucht, dass man sagt, ich will jetzt einfach so regelmäßig mein Dokumentenverzeichnis oder mein Fotoalbum oder was weiß ich auf irgendeine andere Festplatte kopieren und möchte auch immer so einen Status haben und möchte auch eine Fehlermeldung haben, wenn es irgendwie funktioniert, dann ist es echt so ein nettes kleines Tool. Man kann es automatisieren, man kann sagen, was möchte man wie oft kopiert haben. Es hat halt die KDE-Features, also es kann halt Kio-Slaves, das heißt, damit hat man die Netzwerktransparenz, das heißt, man kann da doch auch super einfach auf ein Samba-Laufwerk, auf einen NFS, auf einen FTP-Server, auf einen sonst wie Server, übers Netz das Ganze kopieren und ist eigentlich so ganz nettes, bequemes Tool.
Basiert auch auf AirSync, wie die meisten Backup-Tools oder? Ich glaube, ich habe da was gelesen gerade.
Bin ich jetzt gar nicht mal so richtig sicher.
Weil so ungefähr 98% aller Backup-Tools basieren irgendwie auf AirSync.
Naja, klar. Naja.
Aber ich meine, es funktioniert auch echt verdammt gut, also da kann man nichts sagen.
Klar, ich meine, auf dem Server nehme ich jetzt auch einen AirSync und so ein paar Skripte, die ich mir selber zusammengebaut habe.
Also ich benutze eher Snapshot, aber das hatten wir, glaube ich, schon mal gepickt sogar.
Aber auf dem Desktop, wenn ich halt auch so ein bisschen Feedback haben will, ob das jetzt irgendwie gerade eine Fehlermeldung gegeben hat oder nicht, finde ich halt so ein GUI-Tool manchmal auch nicht schlecht.
Ja. Ja, ich benutze an der Stelle Back in Time. Auch so ein Backup-Programm, Desktop, was es mit einer KDE-GUI und einer GNOME-GUI gibt, kann man sich dann aussuchen. Und auch ganz nett gemacht. Gibt halt auch Rückmeldungen und kann man auch so ein anderes Verzeichnis angeben und so. Mhm. Ja. Hab ich, glaube ich, auch schon mal irgendwann gepickt.
Sieht nett aus.
Benutzt auch ganz normal AirSync im Hintergrund. Sieht nett aus, ja. Hat auch ab und zu mal wieder Probleme, aber...
Das ist ja ganz normal.
Das ist halt...
Software.
Genau. Aber die haben halt sich so auch so... macht halt auch Snapshots und du kannst so quasi so durch die Vergangenheit reisen, so ein bisschen wie bei... wie heißt das von Apple, das Ding?
Time Machine-Zeug,
ja.
Aber du siehst nicht dein Hintergrund.
Nee, um Gottes Willen, das sieht ja auch schlimm aus. Aber ja, ganz nette GUI und ja, finde ich nett.
Aber das ist noch nicht dein Pick, oder?
Nee, ich habe ja schon gepickt. Patrick
das
ist noch.
Das hat er ja auch schon mal gepickt.
Irgendwann habe ich das schon mal gesagt, ja, genau. Wo wir jetzt bloß einfach gerade bei Backup-Tools waren, kann man das ja auch nochmal auffrischen. Für die Leute, die sich dann gleich mehrere angucken wollen und sich dann ihr Lieblingstool raussuchen möchten. Patrick, was hast du uns mitgebracht?
Ja, mein Pick der Woche kommt aus der Videoverarbeitung. Es nennt sich MKV Toolnix und ist so das Rundum-Sorglos-Paket, wenn man irgendwie mit MKV-Dateien arbeitet. Also MKV ist ja jetzt gerade relativ stark im Gespräch durch Googles WebM, da der VP8-Codec in so einem MKV-Container eingebettet ist. Und MKV kann aber grundsätzlich...
MKV ist Matroschka?
Matroschka, ah, okay. Verstehe. MKV kann grundsätzlich jeden Audio- und Videocodec beinhalten. Also anders als der AVI-Container, der nur eine gewisse Anzahl an Codecs unterstützt.
Obwohl man da auch ganz seltsame Sachen gesehen hat. Ich glaube, es gibt auch OGG in AVI oder so ganz schräge Sachen. Aber MKV war ja jetzt in letzter Zeit auch so ziemlich der Container, den man sehr oft im Internet auch antrifft.
Ja, also es sehr beliebt geworden.
Also früher war das ja schon immer beliebt bei so Fansubs, weil man da relativ leicht eigene Subtitles einfügen kann.
Ja, genau, weil das halt auch unterstützt. Also bei MP4 hast du zum Beispiel das Problem, du kannst da als Audio-Codec zum Beispiel MP3 oder AC3 hinterlegen, neuerdings AC3, aber DTS zum Beispiel nicht, was bei einem MKV-Container aber geht, wenn man sowas unbedingt bräuchte. Ja. So, und MKV Toolnix ist halt so eine Komplettsammlung, kriegst du für, als grafisches Frontend, aber auch als Kommandozeile und kannst damit so ziemlich alles machen. Du kannst eine MKV muxen, du kannst sie zersplitten, du kannst sie in mehrere Dateien aufteilen, du kannst Untertitel hinzufügen, du kannst mehrere Audiospuren hineinlegen, kannst auch einen Flag setzen, welche standardmäßig abgespielt werden soll. Du hast einen Kapitel-Editor drin, wo du Kapitel importieren kannst oder eigene noch hinzufügen kannst. Also es ist wirklich so das Rundum-Sorglos-Paket, habe ich sehr oft mitgearbeitet. Funktioniert sehr zuverlässig, wird auch aktiv weiterentwickelt, kriegst du so ziemlich für jede Plattform, Linux, Mac, Windows, BSD auch, ein paar Derivate, glaube ich, FreeBSD war es, glaube ich, ja. Kann ich empfehlen, wer irgendwie mit MKV-Dateien zu tun hat.
Gut, da muss ich dann nicht durch die FFmpeg, wie heißt es, libav Kommandoparameter durchwühlen, wo man eh immer den falschen Schalter findet, sondern nutzt gleich das Tool.
Grundsätzlich, wenn jetzt sagen wir mal nur die GUI nehmen würdest, suchst deine Audiodatei, deine Videodatei, klickst auf Merge und fertig. Mhm.
Ja, schön. Muss ich mir auch mal angucken. Klingt auf jeden Fall ganz interessant. Und egal, was ich da dann für einen Codec reinschmeiße.
Also ich habe bisher noch keinen gesehen, den er nicht schluckt.
Okay. Ja, gut. Nett. Auch, dass man mal eine GUI hat. FFmpeg ist ja dann immer eher so gleich straight Kommandozeile und so. Klar, da gibt es natürlich auch Tools ringsrum, aber...
Ja, nämlich das Internet, wo man sich dann die Skripte rausholt.
Genau. Stimmt, da gibt es viele Seiten, wo du echt nur irgendwie reinschmeißt und...
So, ja, du musst einfach schauen, irgendwie MP3 zu MP4 und dann
schmeißt
du das Ding in deine Kommandozeile und passiert das Richtige.
Genau, das Schlimme ist bloß, da hatten wir auch FFmpeg irgendwann mal im Interview, dass die oft dann nicht die GPL mit angeben, sondern da im Hintergrund einfach krude Sachen machen und die teilweise auch verkaufen. Könnten wir auch nochmal verlinken, das Interview. Gut, ich würde sagen, sind wir durch, oder? Haben wir alle Themen bearbeitet? Ja, bleibt uns nochmal der Aufruf, wenn ihr in einem Wahlgebiet lebt. Also, das klingt komisch.
In einem demokratischen Land.
Ja,
das reicht ja noch nicht.
Nee,
wir wollen also, dass du jetzt gleich wählen gehst diese Woche noch.
Oder nächste Woche, genau. Mhm. Also nehmt euer Recht wahr und genau, geht auf jeden Fall wählen, wenn ihr in einem der Bundesländer oder Kreise wohnt, in denen gewählt wird. Ja.
Wenn man nicht wählt, wählt man den Falschen.
Definitiv, genau.
Genau. Und da wir ja ein Linux-Podcast sind, kann man ja auch noch darauf hinweisen, dass es ja auch Parteien gibt, die freie Software fördern. Und da gibt es ja auch Parteien, die nehmen dann vielleicht sowas auch wieder zurück.
Du meinst so in Ämtern? In
Ämtern zum Beispiel, genau.
Außenministerium zum Beispiel.
Zum Beispiel, genau. Ich würde jetzt nie wagen, jetzt in Parteien in den Mund zu nehmen, weil wir sind ja neutral. Ja. Aber wenn man freie Software mag, dann gibt es
wir da können schon, das einfach als News verkaufen. Das
gibt schon, gibt stimmt, da darüber haben wir auch gar nicht geredet. Ja. Dass das Außenministerium ja jetzt komplett ohne Grund eigentlich wegmigriert. Wahrscheinlich, weil die einfach mal einen Kaffee trinken waren hier, der Ober...
Aber das ist ja alles reine Spekulation.
Ja, natürlich. Und ja, unser Microsoft-Boss, die waren wahrscheinlich einfach mal Kaffee trinken und da hat er gesagt, du, irgendwie euer Ministerium, sag mal, warum benutzt ihr denn nicht Windows? Und da hat er gesagt, stimmt eigentlich, ich werde das mal veranlassen und dann ist das so passiert. reine Spekulation natürlich, aber
könnte ja so,
das so gewesen, die, also, die einzige Möglichkeit eigentlich.
Ja, na komm, wenn Gutachten selbst sagen, irgendwie die billigere Variante und gangbare, Gartner war das, glaube ich, ne? Die gesagt haben, Linux ist dann die gangbare Alternative und man wechselt ohne Grund auch noch auf Windows XP. Also ich meine, sorry, dafür habe ich jetzt überhaupt gar kein Verständnis mehr.
Nee, das ist echt...
Es gab gerade ein Sonderangebot wahrscheinlich.
Ja, genau.
Für 30 US-Dollar kriegst du.
Okay, gut. Machen wir die Schotten dicht. Wir hören uns wahrscheinlich nächste Woche wieder, vielleicht Mittwoch. Wir suchen noch einen neuen Termin. Einfach, weil Semester ändert sich und alles schwierig. Aber kriegt ihr dann mit, wenn ihr uns auf Twitter oder Facebook oder Identica oder immer mal im Blog vorbeiguckt, dann werdet ihr das schon mitkriegen, ja, wann wir wieder live sind oder ansonsten natürlich einfach den Podcast abonnieren. Gut, dann sage ich vielen Dank, dass ihr hier da wart, also ihr hier die Gäste, und vielen Dank, dass ihr da draußen ihr zugehört habt, und ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, bleibt uns wohlgesonnen, geht wählen. Bis demnächst.
Ciao.
Tschüss.
Ciao. Ciao, ciao.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011 unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee,
B Linux
und Tarent
Fairtrade Software.